wir sind Tadi und Bea, wir sind jung, geil und hören uns selber gerne reden.
Und da seid ihr doch genau richtig bei Cinema Strikes Back.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Lenny.
Ja.
Wenn du ein Kind hättest.
Mhm. Wer weiß, dass ich noch keine Ahnung.
Ja, ich hoffe nicht, dass du schon Vater bist.
Ich auch.
Es wäre krass, wenn du mir das verheimlicht hättest. Aber wenn du ein Kind bekommen würdest, hypothetisch in der Zukunft, könntest du dir dann vorstellen, das so nach einem Film zu benennen oder nach so einer Filmfigur oder sowas?
Es muss schon so subtil sein. Also ich glaube schon so, dass ich es weiß, dass es so eine Anspielung auf einen Film ist, aber ich weiß nicht, ich würde mein Kind jetzt nicht The Zone of Interest nennen, oder?
Ich glaube, das ist auch in Deutschland wahrscheinlich nicht erlaubt.
Glaube ich auch.
Das ist auch so sehr schwierig, weil es kein ganzer Name, aber so, ne, ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt jetzt eine Person im Internet, Trisha Paytas, vielleicht kennen die einige, das ist so eine Person des öffentlichen Lebens, würde ich sagen, auch so ein bisschen so eine Meme-Queen in den USA. Und weißt du, wie die ihren Sohn genannt hat?
Nee.
Ihren neugeborenen Sohn.
Wie?
Aquaman. Einfach Aquaman, Leute.
Straight Aquaman.
Einfach Aquaman Moses, glaube ich. Aber ihre Kinder,
das ist wiederum geil.
Das ist wiederum, ja, das hat schon einen schönen Klang, ne? Nee, also ich finde das wirklich, ich will mich jetzt gar nicht so spezifisch, es ist ja auch einfach, ein Kind heißt jetzt so, ne? Es tut mir sehr leid. Aber ich will mich jetzt nicht spezifisch über irgendwie Leute lustig machen und ihren Namen, aber ich finde es schon sehr krass mittlerweile, was es wirklich für Namen gibt. Ich habe ein Kind von ihr, heißt auch Barbie.
Warte, lass mich
irgendwie
das kurz nachgucken.
Ja, genau, guck gerne mal nach.
Kids. Eine ihrer Töchter heißt Malibu Barbie.
Mhm.
Und dann gibt es noch Elvis.
Also Elvis.
Elvis.
Okay. Die ganze Filmografie von Baz Luhrmann von einem Ding, ja. Aber deswegen habe ich so kurz drüber nachgedacht, weil man kennt das ja auch zum Beispiel Game of Thrones. Mhm. Da gab es ja auch viele Daenerys, die geboren wurden. Weißt du jetzt nicht, aber es ist eine Figur.
Ja, ich sag mal ja.
Genau, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte auch eine mal kennengelernt in der Uni, die ist so Belana, das ist auch eine Figur aus Star Trek, meine ich, oder sowas, hat sie mir zumindest erzählt.
Ja, aber ich finde, das ist dann sowas, weil, wie zum Beispiel Star Trek, das hat man dann in unserer Generation auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, dann ist dann wieder so cool.
Ja, ich dachte nämlich auch so, boah, Belana ist schon cool. Aquaman finde ich für sich jetzt nicht so, aber wer weiß, also ich habe ja auch eine Namensliste.
Und ich schwöre, ich weiß zu 100%, bei dir steht halt irgendwie so Nosferatu echt nicht weit oben. Ich weiß es doch.
Ich nenne mein Erstgeborenes Nosferatu, du kennst mich so gut, Lenny. Literally Graf Orlok.
Orlok wäre auch stark.
Ich bin zwar großer Nosferatu-Fan, aber ja, ich weiß nicht, ob das dann... Ich glaube nicht, dass das so gut kommt auf deutschen Schulhöfen.
Das stimmt. 100% Nosferatu Popescu. Wer hat aber auch schon übelst geil.
Das wäre wieder sick, ne? Mein Nachname bietet sich ja voll an.
Das ist halt wirklich so. Damit kannst du so richtig viel machen. Mit Schmitz kannst du halt einfach so alles.
Hä, Nosferatu Schmitz? Das ist auch.
Ja, stimmt. Das ist dann so dieses abgespacete Kind. So, und dann wird das im Nachhinein gibt's dann so wieder geerdet.
Ja, genau. Aber ich finde, hast du so Best of Both Worlds.
Das stimmt.
So, du bist halt dann so ein bisschen. So, du bist so interessant mit deinem Vornamen.
Genau.
Aber dann so versprühst du trotzdem so eine Normalität. Und so, dass du halt einfach ohne Tatsachen
gewohnt bist. Genau, damit man mit Schmitz keine Probleme bei der Wohnungssuche hat.
Ja. Ich finde, Nosferatu Popescu klingt eher wie so ein Stage-Name, weißt du, so nicht wie was du dir gibst.
Boah, das ist einfach ein Drag-Name.
Ja, oh mein Gott.
Das ist ein richtig geiler Drag-Name. Aber wenn wir jetzt mal so wirklich rational an die Sache herangehen, wie man sein Kind am besten nennen könnte, wenn man es auf irgendeinem Film basiert. Ich glaube, wir in Deutschland haben wir eh die Arschkarte, weil ich finde so alles, was so ein bisschen englisch klingt, habe ich mir schon häufig gedacht, boah, wäre richtig cool. Aber dann, wenn du wirklich Schmitz hinterherhaust, ist halt alles uncool. Und dann hast du halt immer auch dann noch die Leute, weiß ich nicht, wenn du zur Schule gehst, dass Leute dann englische Namen auch nicht aussprechen können.
Das stimmt, die werden halt meistens verhunzt, wenn nicht von Mitschülern und Mitschülerinnen, dann vom Lehrer.
Genau.
Also ich hatte auch einen Lehrer, der konnte nicht mal Josephine aussprechen, sondern das war dann Josephine. Muss man mögen.
Ja.
Ich weiß es jetzt nicht. Aber naja, heute geht es aber einfach in unserem Podcast um was ganz anderes. Und zwar um Filme unserer Kindheit. Also auch ein bisschen Schule. Also ne, als wir noch kleine Knipse waren und zur Schule gegangen sind, haben wir diese Filme geguckt.
Das stimmt. Und außerdem könnte mir da jetzt auch so eine Brücke schlagen. Weil ich habe auch gerade darüber nachgedacht, hey, vielleicht meinen Sohn nach Edward Cullen zu benennen. Und wir reden zum Glück nämlich auch über Twilight in diesem Talk mit der lieben Bea und dem lieben Hardy von dem Kanal Movie Pilot. Und da haben wir mal so ein Ranking gemacht über die Filme, die unsere Generation geprägt haben.
Ja.
Und das gibt's jetzt.
Das war ganz mausig.
Fand ich auch. Willkommen zu Cinema Strikes Back in der Cozy-Variante, denn das ist das erste Mal, dass wir so richtig flauschig hier am Boden sitzen.
Boah, das wird so ASMR, diese Folge.
Das ist so krass. Ich finde es auch so, ich habe noch nie diese Welt von hier unten so erlebt. Das ist richtig muffig. Der Teppich sieht auch von Nahem auch gar nicht mal mehr so pflegt aus.
Nee, ich finde auch schön, dass du das romantisierst, weil es ist nicht schön, auf dem Boden zu sitzen.
Überhaupt nicht.
Sorry, dass ihr beide das jetzt machen müsst, weil ihr seid das erste Mal bei uns im Studio und dann das.
Genau. Aber ich finde, das bietet es ja auch an mit Teppich. Da kann man auch mal sitzen.
Ich finde, der Vibe ist nice. Der Teppich
ist okay.
Ist eine Erfahrung.
Das ist, es ist auf jeden Fall eine
schön
Erfahrung.
Schön gesagt.
Also ich meine, es ist halt eine billige Ausrede dafür, dass wir keine vier Stühle haben und uns, und uns wenig hier ordentlich hinsetzen können.
Du müsst den Teppich einfach zu so einem Charakter machen, wie bei uns der Hocker. Ja.
Der hat auch mal bessere Tage gesehen. Jonas hat da mal irgendein Getränk, ist ihm ausgelaufen. Dann ist uns eine Kerze mal umgefallen bei einer Folgenbesprechung. Ja, bestimmt. Mhm. Da hat irgendwo noch ein Hund drauf gepinkelt. Also wir hatten schon alles.
Der hat alles schon gesehen.
Ja. Ich finde, wir sollten ihn El Teppo taufen.
El Teppo, oh, finde ich cute.
Der große El Teppo.
Ja. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, wir sind ein bisschen durch. Wir haben ja hier vor diesem Podcast, hier haben wir eine Folge für eine Handvoll Donuts, unser Quiz aufgenommen. Das könnt ihr auch jetzt schon gucken, also klickt da gerne rein. Wie das ausgegangen ist, das verraten wir euch nicht, aber es kann so viel sagen, das war sehr intensiv, es war sehr lang und dementsprechend sind wir jetzt in so einem kleinen bisschen cozy Entspannungsmodus hier.
Wird auch vielleicht ein bisschen loco.
Es wird auf jeden Fall, loco, was das hier so ist. Auf jeden Fall, Bea Hardy, ihr seid von dem YouTube-Channel Moviepilot bzw. auch Social-Media-Kanäle bedeckt ihr und ihr seid, kann man schon sagen, seit einem knappen Jahr doch schon das Gesicht jetzt von Moviepilot.
Wie geht's euch damit?
Das ist eine gute Frage, ja.
Willst du anfangen?
Ja, also uns geht's, glaube ich, eigentlich ganz gut damit. Ich meine, ihr könnt davon ja auch so ein bisschen Lied singen, was es bedeutet, die Neuen zu sein. Ich sehe immer alles sehr 100% positiv, aber, und das seht ihr ja wahrscheinlich ähnlich, dass man es halt zusammen macht. Das macht schon mal viel entspannter, viel einfacher. Und ich muss sagen, nach einem Jahr will ich Hardy jetzt noch nicht umbringen.
Das
und das
ist so lieb.
Finde ich, ja, nein, ich mache immer so Späßchen, aber nein, ich finde es wirklich sehr schön, ja.
Ja, Sam, ich glaube auch, eigentlich im Nachhinein merke ich erst, wie crazy das war, die ersten Monate, weil wir sind ja auch direkt auf die Gamescom gefahren, waren auf der Bühne, sind wiedergekommen, sind ins Studio und haben Videos aufgenommen, weil halt noch nichts da war, weil das alles so schnell ging. Und da denke ich immer im Nachhinein, das war schon echt ein bisschen krass. So, wir haben auch die ersten drei Monate, glaube ich, keine Kommentare gelesen und sowas. Einfach damit wir uns selber ein bisschen
schützen.
So, aber mittlerweile fühle ich mich schon angekommen eigentlich. Also wir sind ja immer noch dabei, irgendwie Formate zu finden, aber ich glaube, das hört ja nie auf. Aber langsam fühle ich mich so, als ob ich in diesem Beruf jetzt angekommen bin. Ja.
Aber das mit dem, dass man zurückblickt und dann irgendwie sich denkt, crazy, also das habe ich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lenny, aber ich habe letztens irgendwie nochmal in diesen ersten Podcast, bei mir war das auf jeden Fall Stranger Things und ich war da so ein Baby, also ich habe mir das nochmal angeguckt und ich dachte so, oh Gott, ich wusste gar nicht, was noch alles kommt und was auf einem zukommt, also ich habe das sehr unterschätzt, glaube ich. Das ist so ein Traumberuf irgendwie, für mich zumindest, der da wahr geworden ist. Und dann saß ich da und ich dachte so, ach ja, cool, das gucken sich dann so ein paar Leute an. Aber ich glaube so dieses, ne, auch dass es mal Tiefen geben kann, wenn man dann irgendwas rausgebracht hat, womit man nicht so zufrieden ist. Und dann natürlich gibt es auch mal Hate-Kommentare und so. Ich gehe jetzt direkt rein in die...
Ja.
Nein, Spaß. Aber natürlich war es auch so richtig, richtig cool. Aber ja, ich glaube, dieser Job hat mich auf jeden Fall sehr verändert. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lenny.
Auf jeden Fall. Ich füge jegliches Adjektiv hier ein. Das bin ich auf jeden Fall jetzt mehr. Ich finde es auf jeden Fall so sehr spannend, dass es bei uns ja jetzt schon gefühlt ja auch 3 Jahre her ist. Bei euch ist es so ein knappes Jahr und ich finde es auch so voll cool, bei euch so diesen Werdegang zu schauen, dass ihr ja schon, ihr habt ja ordentliche Freiheiten, würde ich sagen. Bei uns ist ja so, wir sind ja an Funk gebunden, haben noch eine Redaktion mit Abnahmen und alles, aber ihr, wie zum Beispiel jetzt auch, dass du dieses ganze One Piece Rewatch machst, was ich halt einfach so ein Mammutprojekt finde.
Das ist ja schon abgebrochen.
Ja, aber es ist halt so geil, dass man eigentlich sowas anbringen kann und durchziehen kann eigentlich, oder nicht?
Ja, das ist halt, auf der anderen Seite natürlich haben wir wenig dann diese Formate gehabt, woran wir uns irgendwie festhalten konnten. Mhm. Gerade weil wir dann ja auch zu zweit waren auf einmal, was ja davor überhaupt nicht der Fall war. Es war halt alles sehr auf auf Eve ausgelegt und er steht vor der Kamera und ist halt super präsent im Reden und wir wollten ja mehr auch ja, über dieses Team-Ding kommen und Leute einladen und sowas. Und sein Plan war auch am Anfang, dass wir wirklich jedes Wochenende so eine Show haben, wir haben immer Gäste da und sowas. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, alle 3-4 Monate Gäste, weil es einfach zu viel ist.
Ja, natürlich.
Was wollte ich ja nochmal sagen? Übernimm du mal.
Ja.
Teamwork.
Ja, also es hat am Anfang noch ganz gut funktioniert, aber dann war es direkt so, okay, irgendjemand ist halt kurz vor der Aufnahme krank, also von den Gästen und dann haben wir irgendwie Leute doch nicht ranbekommen, weil obwohl es Berlin ist, leben dann irgendwie die meisten Film-YouTuber gar nicht unbedingt da.
Ja.
Und das ist dann halt auch wieder eine Challenge und dann, also ich finde einerseits ist es gut, dass man sich einfach austoben kann, aber gleichzeitig, also ich weiß nicht, mir ging es so, dass ich am Anfang gedacht habe, okay, ich habe ganz viele Ideen, die ich machen wollen würde. Ich hatte ja auch schon vorher Erfahrung gesammelt, in irgendwie Videos in dem Bereich zu machen und wollte das dann auch so in so eine Richtung weiterführen oder halt sowas, was so jetzt voll mein Ding ist, aber dann auch gleichzeitig, oh, will ich jetzt da direkt mit der Faust ins Gesicht quasi und ihr müsst euch jetzt von 0 auf 100 an was ganz anderes rangewöhnen. Ist das nicht dann vielleicht zu viel? Schubst man dann die Leute eher weg oder stoßt sie vor den Kopf? Und das ist sowas, wo ich mir denke, rückblickend hätte man vielleicht sogar noch mehr ausprobieren können.
Also einfach direkt komplett du selbst zu sein oder nicht so drauf zu achten.
Ja, also nicht, dass ich mich jetzt super verstellt habe, aber es war schon so, und das wurde uns auch nicht gesagt, es war eher, dass wir uns auch gedacht haben, okay, wir wollen unser Ding machen, aber wir wollen jetzt nicht komplett sofort in eine ganz andere Richtung oder irgendwie so, weiß ich nicht, wie, was du, ich liebe deine Essay-Videos.
Thanks.
Wo man halt auch einfach mal was loswerden kann, über das man sprechen will. Ja. Und das ist bei dir auch immer so toll recherchiert. Und das hätte ich jetzt zum Beispiel erstmal gar nicht gemacht. Mhm. Weil ich wieder, okay, das ist ja eine ganz andere Richtung. Das ist nicht mehr so, natürlich ist es Unterhaltung, aber es ist halt nochmal mehr, ich nenne es mal liebevoll Infotainment, wenn man so will. Und sowas habe ich da jetzt nicht unbedingt gesehen, obwohl das natürlich auch absolut fein gewesen wäre. Hätte ich gesagt, so, ich möchte jetzt hier mehr Content machen, weil es ist kein Geheimnis. Moviepilot ist auf jeden Fall eine YouTube-Plattform, die eben primär Männer anspricht. Unsere Community besteht auch überwiegend aus Männern. Und da hätte ich selbst auch sagen können, ich mache jetzt irgendwie was eher klischeebehaftet eine Frauengruppe, Zielgruppe anspricht. Hätte niemand was gesagt, aber da dachte ich mir selber, oh nee, will ich jetzt direkt die Männer vom Kopf stoßen, wenn ich da schon die Neue bin? Und natürlich, wenn man Eve und mich nebeneinander stellt, dann muss man nicht irgendwie gut sehen können, um klare Unterschiede feststellen zu können. Und so gesehen, da vielleicht wäre es da ganz gut, wenn man irgendwie doch noch so an die Hand und dann wirklich die aktiv sagen, mach doch das, probier doch einfach mal was komplett Neues. Aber es hat halt alles so ein Für und Wider, finde ich, weil natürlich ist auch geil, einfach zu sagen, macht, wie ihr denkt, wir lassen euch jetzt erstmal da los.
Ich glaube, das ist auch das Spannende, so im Nachhinein daran, wie der Kanal jetzt sich nochmal verändert hat und sowas, dass halt dadurch, dass es auch so schnell ging am Anfang, alles, was wir ausprobieren wollten, ist eigentlich auch als Video zu sehen. Also es gibt, haben wir schon mehrmals gesagt, aber es gibt vielleicht 2 Aufnahmen, die wir mal gelöscht haben oder sowas, oder 2 Videoideen, die verworfen wurden. Aber sonst ist das so ein Experiment gewesen am laufenden Objekt. Und das ist eigentlich ganz geil, aber natürlich auch es ist jedes Mal neu gucken, was jetzt ankommt, was nicht. Und man kann ja auch vorher, wenn man es noch nie gemacht hat, nie den Arbeitsaufwand einschätzen. Also ich merke bei mir immer, dass meine Ideen eigentlich viel zu groß sind. Oder wie immer.
Ja. So.
Und dann bist du auf einmal 2 Wochen an was dran und dann denkst du, müssen aber
ein Recherche-Team
oder so. Ja.
Sag dann immer so, ah ja, Jonas, so in 3 Tagen ist es fertig. Und dann, ja,
wow.
Dann bin ich so in der deepen Recherche und so 12 Seiten Skript. Und ich bin so, okay, das guckt sich niemand an. Aber was du auch meintest eben, das glaube ich, lerne ich auch immer so aus der Retrospektive erst so wertschätzen, dass wir ja doch auch von den Jungs so sehr an die Hand genommen wurden am Anfang. Man hat sich trotzdem immer so wie ins kalte Wasser geworfen gefühlt, weil es einfach dieses von 0 auf 100, irgendwie vorher hat man sich in so seinem kleinen Kämmerlein oder irgendwie in der Hausarbeit jetzt zum Beispiel bei mir mit sowas beschäftigt und mal irgendwie eine Analyse gemacht für mich privat und das dann so direkt ins Internet zu stellen, das ist ja so scary.
Dieser erste Moment.
Ja.
Und dann ist es ja nicht irgendwie dein privater Kanal, dann sagst du, na gut, dann stehst da vielleicht mal in ein paar Monaten eine Person drauf und siehst du direkt so und so viele hunderttausende Abonnenten und du denkst so, Gott, okay, raus damit.
Aber deswegen Respekt auch an euch, dass ihr da dann so den Mut hattet, weil, also ich finde, ich liebe das immer voll, wenn man merkt, jemand brennt für was und macht das dann auch einfach mal. Mhm. Und ich finde, da kann man sich auch eine Scheibe von abschneiden.
100%. Aber ich finde es auch vor allem bei Bea und Dirk-Szene so am krassesten bei, man muss auch sagen, einfach so diese Film-Bubble und besonders Film-YouTube-Kanal-Bubble ist halt sehr männlich geprägt, wie du das eben schon gesagt hast. Und ich finde es dann einfach so sehr krass, dass ihr so die zwei mitunter stärksten Stimmen, weiblichen Stimmen in Deutschland in diesem Bereich seid. Und dass ihr das dann trotzdem so durchzieht, wenn man dann auch immer mal welche Kommentare bekommt, wo dann irgendwelche Kerle denken, sie wissen es besser. Und finde ich dann halt einfach schon so sehr respektabel und einfach toll, dass ihr das macht. Ich finde respektabel, das kriegt man so ein bisschen so nicht gut genug. Aber was ich noch irgendwie sehr, sehr toll finde, weil ihr seid ja auch so ein bisschen so eine ähnliche Konstellation wie wir beide, findet ihr, das ist gut, dass ihr das zusammen gemacht habt? Würdet ihr das überhaupt, hättet ihr es alleine gemacht oder seid ihr einfach generell sehr froh, dass ihr jetzt einander habt und euch da so ein bisschen so gegenseitig unterstützen könnt, dass ihr euch gegenseitig ausheulen könnt, wenn was Kacke gelaufen ist oder so?
Also ich glaube, ich hätte das nicht geschafft ohne Bea. So, also das war ja auch mit, ich war ja schon bei dem Kanal dabei, ich war ja Cutter 2 Jahre, glaube ich. Und es war auch mit so die erste Sache, die ich gesagt habe, dass wenn ich das jetzt, wenn ich da vor die Kamera gehen soll, dann will ich jemanden mit dabei haben, so. Weil das alleine machen, also vor allem mit dem Start und sowas, aber auch jetzt noch, jetzt, auch wenn man sich jetzt sicherer fühlt, finde ich es trotzdem besser, dass wir als Team arbeiten können. Ich finde auch, also alle kreativen Jobs sind, glaube ich, besser, wenn man sie im Team macht, so. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Stimme ich zu. Kanntet ihr euch vorher?
Ein bisschen.
Ja, also minimal. Mhm. Ich kannte tatsächlich alle, mit denen ich so jetzt arbeite, kannte ich besser als Sahari. Ich glaube, wir haben uns davor ein paar Mal bei den PVen gesehen und dann war er bei einem Podcast bei mir, aber auch mehr, weil sein bester Freund keine Zeit hatte. Und dann meinte Sebastian, ach ja, dann nehmen wir doch einfach Hardy mit und reden wir zu dritt über Challengers. Und dann, und das ist sehr oberflächlich von
was
mir.
Was für ein perfekter erster Podcast.
Ja, wirklich.
Erstmal direkt nörden.
Nee, aber ich war auch richtig oberflächlich und dachte mir, okay, jetzt dieser Typ mit seinem Agro-Berlin-Pulli. so,
hast du das Spoiler
soll mir jetzt, das hätte mich, glaube ich, noch eher überzeugt. Aber dann dachte ich, okay, gut, dann kommt er jetzt halt mit. Ich meine, am Ende rede ich halt dann nur mit Sebastian. Und was soll der mir jetzt da groß über so einen Film erzählen? Und dann
dann war es der größte Luca Guadagnini-Fan.
Und packte aus und ich saß dann und dachte mir, what? Ja, aber nee, und dann war schon klar, dass wir uns sehr sympathisch sind. Und ja, also ich glaube, ich hätte einfach unüberlegt gesagt, ja klar, kann ich übernehmen, natürlich, kein Problem. Und dann gemerkt, oh Gott, wow, das ist ja gerade alles nur die absolute Hölle. Weil natürlich, und das kennt ihr ja auch, dass man, egal wie viele Leute, und das möchte ich auch immer wieder erwähnen, dass selbst wenn das alles sehr primär Männer sind. Es sind auch sehr viele, gerade auch in unserer Community, die wirklich sehr nett sind und sehr positiv uns auch gegenübergestellt, was man halt vor allem immer sieht bei den Live-Events und so. Aber natürlich, du kannst 100 Kommentare haben und die sind super nett oder eher neutral und dann hast du eine Person und die kackt dich an und manchmal macht es dann einfach was mit einem. Wenn ich mir vorstelle, das hätte ich alleine machen müssen. Mhm. Nee, also man muss ja auch dazu sagen, wir sind zwar die beiden vom Moviepilot, aber wir haben ja auch noch Sebastian, der von Filmstarts dabei ist und dann auch noch André, der die Technik macht und manchmal in Videos aufploppt und alle Leute lieben ihn. Und das ist schon auch, also ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da meine drei Boys habe, was man so wahrscheinlich gar nicht denken würde, wie, oder was man erwartet, ist was ganz anderes, was dann eigentlich am Ende da ist, weil die haben mich alle total mit offenen Armen empfangen und auch immer so, wenn es dann irgendwie Momente gab, wo es einem, wo man nicht so gut drauf ist, alles drauf klarkam, dass ich bin dann auch jemand, ich mache sowas gerne mit mir selber aus und dann kommt direkt von allen Seiten, aber auch nicht so, ich stelle dich jetzt vor allem bloß, sondern so unterschwellig, ist alles okay, willst du über irgendwas reden, was ist so? Und das ist halt echt schon, das klingt so nach einem Klischee, aber es ist schon wirklich so eine Zweitfamilie. Und das ist schon echt sehr schön, dass man einfach weiß, okay, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich da auch mit denen drüber reden. Und dann ist auch immer nochmal klar oder macht ihr mir auch immer nochmal klar, wir wissen, bei uns ist es auch so, bei dir ist es aber halt durch gewisse Faktoren nochmal ein bisschen anders, schwieriger.
Man ist einfach in der ähnlichen Situation, ne? Oder in derselben Situation. Also ich finde, ich habe das bei uns beiden, ist das ja auch immer so ein bisschen, das Z wird schon
zerstört. Das war unser eigentlicher Plan hier.
Ja. Themen,
Sabotage.
Ja. Zerstören, so.
Begrabt uns. Nach diesem Podcast kann ich abtreten. Nee, ich finde auch, dass bei, also ich schätze das auch immer voll, dass wir beide uns haben, weil ich weiß auch noch, Lenny kann ich auch gar nicht und ich wusste auch gar nicht, dass, also niemand von uns beiden wusste eigentlich, dass es noch eine zweite Person gecastet wurde.
Krass, ja.
Und dann kam ich irgendwie hier ins Studio und dann war Jonas so, ja, by the way, Überraschung, Lenny.
Hallo.
Und dann, ich hätte niemals gedacht, dass wir erstens jetzt so gute Freunde sind.
Voll.
Irgendwann, 3 Jahre später, oh Gott, ich werde jetzt so emotional.
Yeah. Don't cry.
Ja, I'm trying. Und ich weiß noch, wie viele Momente ich einfach hatte, wo ich wusste, okay, Lenny wird es verstehen, weil du in einer ähnlichen Situation bist wie ich.
I will always support you.
Oh,
like really.
Ich werde dich always supporten.
Ja, aber das ist halt auch so. Ich kann nur sagen, so, ich finde es sehr, sehr toll, dass wir das zusammen durchstehen und auch immer noch so, wenn man einen harten Moment hat, dann so schreibt, hallo,
Xenia, hast du das auch gerade mitbekommen?
Dieser blöde Kommentar.
Und das ist dann einfach schön, dass man sowas dann teilen kann und sich gegenseitig ermutigen kann und dann für sich auch einstehen kann, wenn dann mal irgendwie was ansteht. Und das finde ich halt sehr, sehr toll. Und ich finde es auch so schön, dass es bei euch so auch der Fall ist.
Ist ja natürlich auch geil, dass man vorher das bei euch schon gesehen hat.
Mhm.
So, dass es irgendwie funktionieren kann. Weißt
Jawohl.
Du, dass es nicht so ist, irgendwie, ihr kommt dahin,
so, ja,
alle haten euch nur und dann seid ihr nach einem Jahr wieder weg oder sowas. Sondern
wir sind standhaft.
Das haben bei mir viele am Anfang, hieß es, ja, die ist nur ein Jahr da und dann macht Hadi das alleine, weil dann ist die Quote erfüllt.
Wow. Boah, Alter, das ist so
fies. Oh, wow.
Ja. Finde ich ganz schlimm. Ja. Aber das sollte man einfach sich nicht zu Herzen nehmen.
Ja,
aber das ist auch manchmal sehr schwer.
Ja, also, aber wenn es schon so drüber ist, dann ist das auch so, naja, gut. Aber weil du gerade meintest, Casting, wie ist es dann bei euch, wie hat es stattgefunden?
Du musst Videos einreichen, ne?
Ja,
ich habe mir damals nämlich auch überlegt, ob ich es mache.
Oh mein Gott, da könntest du jetzt hier stehen.
Und das Video zeigen wir jetzt.
Ich wollte nicht nach Köln dann.
Das ist, ja, I get it.
Die Jungs drohen uns auch immer so ein bisschen und sagen immer so, irgendwann werden die diese Bewerbungsvideos veröffentlichen.
Das, ja,
das wäre ganz schlimm.
Habt ihr die noch?
Professioneller Genickbruch, die sind noch auf meiner Festplatte.
Ja, wir mussten die so auf YouTube hochladen und dann so auf privat stellen. Und meins existiert auch immer noch. Aber das Ding ist auch so, mein Video war so total unscharf. Also so, ich habe da, also wirklich, sieht richtig schäbig aus. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier bin. Also, kannst du mir auch wirklich nicht erzählen.
Doch, Lenny, ich glaube, ich weiß nicht, wo.
Inhaltlich halt einfach überzeugt.
Das weiß ich nicht, aber ja.
Das Equipment also bringen wir.
Meins war auch so mega steif. Also ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich dachte so, oh Gott, so, ich habe voll viel dazugelernt, allein was Moderation angeht. Mhm. Also so allein in meinem ersten halben Jahr kann ich mir das sowieso schlecht angucken, mich selbst. Aber ich finde das unfassbar, wie viel man ja auch noch lernen kann im Job. Ne? Also jetzt habe ich das Gefühl, ich bin viel weniger aufgeregt und bei meinem ersten Fade zum Beispiel war ich so aufgeregt, also ich habe so gedacht, ich kotze hier auf den Teppich, deswegen sieht er auch so aus.
Ja.
Aber wir können auch so kleinen internen Gossip auch mal erzählen. Wir sollten ja nämlich so ursprünglich so ein Fade gegeneinander spielen.
Stimmt,
und
ja,
das wollten wir nicht. Wir waren so, nein, ich will nicht gegen Xenia spielen, wir wollen unbedingt im Team spielen und deswegen haben wir das dann so gepitcht.
Wir beide nur so.
Ihr einfach build different, aber wir dachten so, wir wollen keinen Keil zwischen uns.
Exakt.
Aber nee, genau, wir mussten was einschicken und dann mussten wir auch noch ein Essay und dann hatten wir auch noch mal ein Vorstellungsgespräch, ich weiß auch nicht, ob das davor war, doch, da hatten wir dann noch so ein Filmquiz, was
Stimmt.
wir beantworten mussten.
Es wird so ein Mini-FRD gespielt bei dem Quiz.
Da hatte ich auch richtig Bammel, aber wir haben es geschafft und dann am Ende dann so ein Kennenlernen, so ein Testscreening mit den Jungs.
Ah, ja.
Ja.
Mhm.
Und dann hat man so einen Chemietest so ein bisschen gemacht.
Mhm.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das werde.
Ich auch nicht.
Nein.
Ich sag's, wie es ist so und look at us now. Aber seid ihr mittlerweile so, dass es, ich meine, wir haben jetzt schon gesagt, es gibt sehr viele positive Aspekte, es gibt sehr viele negative Aspekte, überwiegt denn hoffentlich immer noch das Positive? Es ist so, dass man das sagen kann. So,
also ich sage immer, es ist der anstrengendste und gleichzeitig beste Job, den ich hier hatte. So, also so viel Zeit, wie man einfach damit verbringt, auch vom Kopf her und auch körperlich einmal, wenn man da noch, es klingt halt alles so banal immer, ne, ins Kino gehen und dann nach Köln fahren.
Ja,
so.
es ist
andere werden auch gerne mal bei Fete dabei und sowas, aber es ist natürlich, es schlaucht irgendwann, weil man ist halt nie, man hat nie Pause im Kopf.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist das, wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, du machst YouTube und verdienst damit Geld, ich hätte gesagt, ich mache das kostenlos.
Ja, das ist auch immer gefährlich. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Ich würde so alles tun und ich finde, man achtet dann nicht so auf sich selbst.
Mhm.
Also das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde, dass man schießt manchmal, am Anfang schießt man sowieso übers Ziel hinaus und dann macht man irgendwie zu viel.
Ja.
Und ne, man kann nicht richtig abschalten, das sind schon alles die negativen Seiten. Aber am Ende des Tages, ja, denke ich dann auch so, boah, okay, wir können Filme schauen und einfach darüber reden.
Ja, es bläst auf jeden Fall.
Ja.
Das stimmt. Und das können wir auch jetzt machen. Wir werden jetzt nämlich über Filme. Und weil wir ja die junge Generation sind praktisch, weil wir so noch die Neuen, in Anführungszeichen, mal ganz ehrlich, das Thema die Neuen irgendwie ist jetzt auch schon ein bisschen über. Ja. So, sorry.
8 Jahre später.
Vielleicht, noch. Das ist die letzte Folge, wo wir uns alle so bezeichnen.
Ja. Genau, das ist das letzte Mal. Die Neuen werden jetzt zu den Alten. Genau.
Ich finde auch junge Generationen immer sehr schön. Ich bin 31, also.
Hä? Also so, genau, ja, da können wir jetzt auch mal. Ja, aber da können wir auch jetzt mal über den Definitionsgrad von jung sprechen, weil ich finde, obwohl du jetzt sagst, du bist 31, finde ich so, dass wir trotzdem so eine Generation sind. Ich weiß so, dass Gen Z, Millennial, Zillennial, das alles dazwischen immer so sehr harte Grenzen sind. Aber ich würde trotzdem behaupten, wir sind so auf jeden Fall mit den 2000ern und auch 2010ern so groß geworden. Da haben wir mit unserer Jugend verbracht und haben unseren Filmgeschmack entwickelt. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir schauen uns heute Filme der 2000er und 2010er an und ranken mal.
Okay. Das ist ja wirklich perfekt.
Wie wichtig die für unsere Generation sind, beziehungsweise wie wir die einordnen würden. Und ich habe dafür so eine Tierliste erstellt. Und zwar 6 Kategorien, in die wir diese Wichtigkeit einordnen. Da haben wir einmal auf Platz 1 das Allerwichtigste. Das ist ein kultureller Neustart gewesen. Cultural Reset. Das ist für uns das Allerbeste. Dann gibt es noch die Kategorie Goated, Slay. Dann geht es ein bisschen in die Okay-Richtung, nämlich Get Fit. Und dann haben wir noch Goofy, ja. Yes. Und die letzte Kategorie, wirklich der Boden ist ein Ick. Einfach.
Okay. Oh.
Und ich würde einfach mal sagen, ich schmeiß mal so.
Schmeiß was in den Ring.
Ich schmeiß was in den Ring. Ich glaube, ihr dürft jetzt einmal kurz nicht auf diesen Bildschirm so, da gucken. Ich würde nämlich.
Ich habe ja so ein schönes Set hier. Wow.
Das Logo ist auch schick, oder?
Das Logo finde ich, aber Cinema Strikes Back, woher kommt denn der Name?
Ja, das ist erst von so einem Herr-der-Ringe-Film.
Ah, ich dachte Star Trek.
Nee, ja, Star Trek, ja. Genau.
Ich hatte Star Trek nicht, aber ich hatte den ersten Film, den ich ins Rennen werfe. Ich hab mal wild geguckt, was es so in den 2000ern und 2010ern gab.
Ich bin so gespannt.
Und für mich ist der erste Film, den ihr jetzt hier mal so ein bisschen einranken sollt, ist Paul Blart, Kaufhaus. Das ist, ja.
Aber müssen wir uns dann jetzt sozusagen entscheiden?
Ihr macht das als Team, ja. Ihr macht das als Team, als Gruppe. Ich bin jetzt hier mal außen vor. Ich kann zwischendurch immer mal meine Meinung dazu.
Wir wollen auch deine Meinung hören.
Okay, ja.
Okay, habt ihr da schon erste Impressionen?
Also das Ding hat auf jeden Fall Segways total berühmt gemacht, dieser Film.
Okay, das stimmt, ja.
Das ist wahr.
So, das ist aber Segways auch, aber sieht man Segways noch? Das ist so eine richtige Frage.
Nee, ich glaube,
das war so Touri-Ding eine Zeit lang.
Wenn ihr da draußen noch Segways fahrt, dann lasst es sein.
Ich glaube, das ist auch der E-Roller, hat das so abgelöst.
Ja. Haben wir denn hier überhaupt alle das gesehen? Ich hab das so einmal lose irgendwo im Fernsehen gesehen, aber nie wirklich so richtig bewusst. Same. Oh mein Gott, das ist der Shit.
Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das ein Iconic, also es ist ja so Kult. Es wird ja auch ein bisschen ironisch gefeiert. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer halten und sagen, das ist ein Meisterwerk.
Der ist, glaube ich, so auf genau der Zwischenstufe zwischen diesen Meme-Era-Filmen und noch so Adam Sandler, einfach wir schreiben das raus und sowas. Also die Gags sind schon alle halt, er ist dick. Mhm. So, er hat schon und deswegen hat der, glaube ich, auch in dieser Meme-Welt nie so komplett Fuß gefasst. Also so vielleicht retroaktiv nochmal mehr. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gesehen, da hat jemand eine Woche lang jeden Tag diesen Film geschaut und hat geguckt, wie sich seine Meinung verändert. Das war ziemlich
geil. Ist es besser geworden oder schlechter?
Es ist ikonischer geworden.
Oh. Dann verlierst du, glaube ich, auch.
Ja.
Selbstschutz auch einfach, Gehirn ausschalten.
Für mich so Get Fit vielleicht.
Ich würde wahrscheinlich auch so in der Mitte unterwegs sein. Mhm. Einfach weil hättest du jetzt nachts im Museum gesagt. So.
Oh mein Gott. Entschuldigung, das ist ein
Kaufhaus. Okay,
der kommt da, lass ich nichts drauf.
Nee. Also, ihr lugt bitte nur mal hier bei hier oben und guckt nicht weiter unten, was ich da noch alles
Oh mein Gott, ich sehe gerade schon Sachen.
Ihr würdet eher Get Fit sagen, oder was?
Ich würde sagen Get Fit für mich.
Get Fit?
Also, ich würde es tatsächlich eher weiter runter, aber ich finde den auch ganz, ganz.
Aber ist ja auch Goofy-Ass, oder?
Ja. Ja, weil es halt wirklich so, wie du meintest, 80% ist, hahaha, ich bin dick.
Ja, das ist halt die Sache, weil du so als Meme feiern, aber wenn du den dann guckst, ist er trotzdem sehr langweilig.
Ja, genau. Okay. Der ist nicht schlecht genug, um wirklich unterhaltsam dann zu sein. Ja. Und diese Tochter ist doch auch so nervig. Also Entschuldigung, nichts gegen Kinder, aber die Tochter auch ist nervig.
Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er einmal so, weil er Diabetes hat, unterzuckert ist und dann irgendwie so ein Lolli, der völlig verflust auf dem Boden ist. Okay, ich finde bei Goofy Ass finde ich gut. Mhm. Aber da wir gerade hier auch nachts im Museum schon erwähnt haben, lass uns doch bitte nachts im Museum hier ranken.
Oh mein Gott, ja.
Okay, also da Veto muss auf jeden Fall grün sein.
Ja.
Mhm. Also ich muss jetzt auch nicht dark grün sein.
Also es ist nicht kultureller Neustart.
Ja, okay.
Nee.
Okay.
Ich würde vielleicht sagen, Goated.
Ja.
Ist auf jeden Fall Goated.
Und hat uns Rami Malek so richtig vorgestellt.
Stimmt, das ist krass.
Also nicht sein erster, er hatte davor schon ganz viele andere Sachen, aber das war, glaube ich, so sein erstes großes Ding.
Und natürlich als Volturi, ne, in Twilight.
Ja, stimmt.
Das vergisst man immer. Die wichtige Frage ist, habt ihr auch noch die andere Nacht zum Museum-Film gesehen? Weil ich meine ich nur Teil
Smithsonian, wo die Jonas Brothers mitspielen.
Oh, das ist so iconic.
Das ist der dritte.
Den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Der dritte lohnt sich alleine wegen den Joe Bros.
Okay, okay, okay. Also für mich lohnt sich das halt auch mal wegen Robin Williams als
das stimmt.
Ich finde das einfach so cute. Aber dieses Konzept ist auch so cool. Ich weiß nicht so, das ist so ein unfassbar cooles Konzept.
Ich finde auch, das sind so diese Wunder, also so Abenteuer-filmmäßig, aber dann einfach so irgendwie mit so coolen Kostümen und es ist so tacky, aber trotzdem irgendwie nimmt sich nicht so ganz ernst.
Ja, ist doch fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten irgendwie, ne?
Finde ich auch. Mhm. Und ich finde es schade. Also schaut bitte nochmal nach dem Museum.
Leute,
was ihr vielleicht auch schauen solltet, weil vielleicht bin ich bei einem guten Stichwort, nämlich so dem Tumblr-Film Vielleicht lieber morgen.
Oh, oh mein Gott.
Perks of Being a Wallflower.
Boah, dieser Film hat mich verändert.
Ja,
also für mich, das ist wirklich so lange mein Lieblingsfilm gewesen.
Same.
Ich war obsessed mit Logan Lerman, also weil ich auch ein krasser Percy Jackson-Fan
war. Oh ja.
Oh, also Leute, für mich wäre es halt cultural, wie hast du es genannt?
Kultureller Neustart, weil wir hatten viel zu viel Anglizismus vorgeworfen und dann war ich so, okay, gut. Aber dafür habe ich dann Goated Slay und
aber wie soll man das sonst auch?
Ja.
Also ich muss sagen, ich mochte den ganz lange wirklich überhaupt nicht.
Weil, tell me your story. Ne? Warte, aber ich glaube, da kommt ein Turn.
Nee, das war so für mich so der ultimative Hipster-Film.
Das war auch ein krasser
Hipster. Vielleicht ist da noch so der Altersunterschied dann, weil das so, ich kann mich noch richtig dran erinnern, wie die Hucht oder der Beginn der Hipster war mit diesen hässlichen dünnen Schals und so. Also alle sahen irgendwie aus wie eine Mischung aus Dan Humphrey und Chuck Bass. Und es war nicht gut. In der Theorie, ja, in der Praxis, und dann habe ich den paar Jahre später, keine Ahnung, ich glaube echt so vor 10 Jahren oder so nochmal wieder gesehen und dachte mir,
Banger.
Aber ich finde das so.
Also die Szene im Auto ist schon krass.
Gott.
Also ich muss sagen, dieser Film ist ja auch einfach so eine Teenie-Angst in einem irgendwie und spricht dich dann an in dem Alter.
Ich muss aber auch sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gar nicht gecheckt, dass der nicht zu dem Zeitpunkt spielt, als er rauskam. Und dann dachte ich mir, sind die bescheuert? Warum kennen die nicht David Bowie? Und das hat mich auch schon so genervt, weil sie doch, oh, was ist dieser Song, als sie dann Heroes hören.
Gut, aber ich kannte bis zu dem Film, glaube ich, auch nicht, also doch, man kannte
den
Namen.
Also vom Namen her, aber ja, ich...
Aber das ist schon ein Film, der Heroes auch nochmal big gemacht hat für unsere Generation. So, vielleicht nach Christian Elf oder so.
Ja?
Ja.
Also ich weiß nicht, ich finde das ist, gut, ich verbinde das halt immer mit Moulin Rouge, weil sie das da covern.
Mhm, ja. Aber
wo ist das denn noch? Ich habe gerade im Kopf, ist es nicht auch bei Stranger Things oder sowas? Ich glaube, der Song wird auch alle paar Jahre.
Am Ende von der ersten Staffel, aber in so einer anderen Version.
Und hier bei Jojo Rabbit in Deutsch, auf deutsche Welt.
Oh ja, ja.
Wir sind die Helden.
Ja, genau.
Stimmt, ja.
Aber ja, ich finde, ich würde da mitgehen, Leute. Ich finde, für mich ist es ein kultureller Neustart.
Oh, ich liebe das. Ich liebe das voll. Ich freue mich gerade richtig. Was kommt noch?
Das sind so richtige Tumblr-Vibes. Ja, ich bin mal ein bisschen im Disney-Bereich unterwegs gewesen und ich finde, wir können jetzt eigentlich gefühlt auch alle Disney-Filme durchgehen. Aber ich habe mal so einen Film, der repräsentativ ist so für alle Disney-Filme, glaube ich, der Nuller und 2010er, was Popularität angeht, nämlich Frozen, die Eiskönigin. Was würdet ihr da sagen?
Da haben wir immer einen Konflikt. Ich würde sagen, overhyped. Wenn es bei euch ist.
Ich habe den bis heute nicht gesehen.
Crazy. Aber ich finde es krass. Ich habe da auch sehr viel Respekt vor Menschen, die dann so sind, nee, ich habe den einfach nicht geguckt. Bis so.
Ja, ich weiß auch nicht. Das war für mich halt Let It Go und dann hat es aufgehört.
Und dann hast du es
gelassen. Du warst so, ich werde diesen Film loslassen.
I will let this go.
Weißt du, wann kam der raus?
2013.
Ja, wahrscheinlich war ich da gerade so, habe ich angefangen, richtig nochmal Filme zu schauen, dann hatte ich keine Lust auf
das. Ah, das war dann war es cool.
Da habe ich höchstens Pixar geschaut.
Ich verstehe. Ja.
Ich finde den unglaublich toll. Also das ist halt so ein Weil, der dann so gefeiert wurde, war es dann wieder so ein, oh nee, den finden alle gut, den kann man jetzt nicht mehr gut finden. Aber das ist einfach ein grandioser Film.
Ich frage mich schon fast, ob der für unsere Generation ist oder ob der nicht
viel mehr... Die Kinder haben den halt richtig mitgenommen.
Aber das Ding ist halt auch so, man kann sich auch immer noch nicht vor Frozen-Merch irgendwie bewahren, weil das ist so nach Minions, glaube ich, so das, was am meisten Merchandise-mäßig ausgestattet
wurde. Ja, das war doch auch irgendwie in einem Jahr so... Ich glaube, in dem Jahr, als der Film rauskam, war das meistverkaufte Kostüm bei Elsa.
Ja, ich get it.
Egal für klein und groß.
Ich hatte auch eins. Also
ich finde Frozen 2 auf jeden Fall noch schlechter als Frozen 1. Also das ist ja einfach ein Prinzessin Mononoke abklatscht.
Ja. Da fehlen auch leider die Banger.
Ja, und ich finde, hier wie Panic at the Disco, hat ja auch einen ganz schlimmen Soundtrack beigesteuert. Ja. Frozen 2. Naja, wollen wir nicht drüber reden.
Mein ehemaliges Panic at the Disco Ultra, ich.
ich finde diesen hohen Ton von Brandon Urie, der verfolgt mich in einer Schlafparalyse, denn sag's, wie es ist.
Okay, also was würdet ihr sagen?
Vom Impact her muss der schon ganz oben.
Ja, also wirklich.
Aber ich würde eher sagen Goated. Ja, für mich ist das kein Cultural.
Also ich würde sagen, der hat schon nochmal wieder... Also wenn das war so für die 2000er, was Ariel damals war mit der Musical Renaissance, weil danach war es auch wieder so, okay, wir müssen jetzt wieder raushauen und
ja, auch die Sing-Along-Dinge.
Ja, ey.
Aber du hast
ich war zu dem Zeitpunkt Au-pair und die Kinder sind alle abgegangen. Das war wirklich nicht mehr feierlich. Ich war bei so einem Sing-Along und ich mochte diesen Film zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr so.
Ich verstehe.
Ja, so eine Turnhalle voller kleiner Kiddies.
Okay, also was würdet ihr machen?
Ja, ich würde es auch nicht so beeinflussen, weil ich bin gerade sehr subjektiv, merke ich. Ja. Ich bin so, ah nee, mag ich nicht so gerne.
Ich war gefragt, ist es eine Frage,
ja, aber es geht ja um
persönlich
uns,
oder allgemein?
Ich würde sagen, persönlich dann...
Na, persönlich also dann...
Also unsere persönliche ist halt die allgemeine Meinung, würde ich sagen, in diesem Fall. Ne?
Wir sind der Durchschnitt der Gesellschaft.
Ja, okay,
übrigens, so, bevor sich welche aufregen, dieses Ranking ist auch so sehr subjektiv, nicht ernst gemeint. Ne? Wir haben,
genau, wir machen auch nur Spaß.
Es gibt auch immer Menschen, die dann, weiß ich nicht, die sich persönlich angegriffen fühlen, dass man nicht übereinstimmt und ich weiß nicht so, sorry, aber das ist einfach unsere Meinung.
Ich lasse auch mit mir reden bei Frozen.
Ja.
Ich sehe auch komplett, dass der Film einfach sehr so viele Leute angesprochen hat und auch.
Aber wenn es jetzt nur um uns geht, würde ich auch sagen Goated.
Ja, okay, dann machen wir mal Goated. Aber
ich gucke hier schon. Ja, sehr, es tut mir leid.
Guck noch nicht, weil ich würde nämlich jetzt, ich würde jetzt über einen anderen Animationsfilm sprechen. Also ich habe noch so zwei, habe ich noch dabei, aber ich würde erstmal über den anderen sprechen, der aus dem Lager DreamWorks kommt. Und DreamWorks hat ja eh schon so ein paar krasse Highlights rausgehauen, aber ich würde gerne über den Film Madagaskar sprechen.
Wow. Aha,
oh mein Gott, Leute, cultural, wie nennt man das? Kultureller Neustart. Ich bin ein Madagaskar-Ultra. Ich habe die CD zum Film gehabt. Ich konnte mitsprechen. Gloria, Alex, Mami. Okay, jetzt muss ich alle sagen. Ich hatte mal überlegt, mit einem Kumpel einen Podcast zu machen, nur über den ersten Madagaskar-Film.
Oh,
und dann einfach nur so Fun Facts über Madagaskar.
Also 5 Minuten Madagaskar-Podcast.
Genau, ja. Also so Tabletten mit Melman und so dem Zoo in San Diego. Also da kann man richtig viel recherchieren, Leute. Aber ihr könnt auch jetzt gerne sagen, dass ihr den nicht so mögt, ist auch okay.
Also ich mag den, aber der hat bei mir tatsächlich nie wirklich was hinterlassen.
Nicht,
außer
das war Julian?
Gut. Und dass es halt so ein Klingelton war.
Ja.
Und ich habe die auch alle immer gerne geguckt. Aber das ist für mich nicht der Cultural Reset Goated DreamWorks Animation.
Ja, da kommen wir gleich vielleicht noch zum anderen.
Aber ist es nicht das, was Ice Age immer sein wollte?
Ja.
Achso, ich spreche nicht von Ice Age.
Nee,
aber ja, auf jeden
aber
Fall.
Also
ja,
Madagaskar,
ja. Absolut.
Ich finde so in der DreamWorks, Ice Age ist nicht von die DreamWorks, aber trotzdem, ich finde so, Ice Age war für mich immer das, was ich nicht so richtig gecheckt habe. Nichts gegen
Dann können wir auf Ice Age
gehen. Ja, der erste ist schon die kleine Maus da.
Ja, das ist ganz
also Ice Age habe ich hier auch noch da drin. Also wollt ihr den eher bei Get Fit rein einordnen?
Nee, der muss schon hören, der ist schon Slay.
Ja,
auch sagen
ja.
Er Slay.
Ice Age ist Slay, das heißt, dann müsste aber Madagaskar schon bei mindestens Goated sein.
Also ich würde mich auch noch auf Goated einigen, aber... An alle Madagaskar-Fans da draußen, für mich ist er noch ganz...
Also die Pinguine, King Julian, ich war bei jedem Kindergeburtstag in Madagaskar.
Das stimmt.
Aber er hat nicht so die Legacy.
Nee.
Das ist das Ding. Sonst hätte ich schon... Aber gut, Cultural Reset muss ja auch nicht heißen, dass es dauerhaft...
Ey, das stimmt, aber ich würde mir auch gerne noch mehr davon wünschen. Also, wer ist denn deine Lieblingsfigur, wenn du so krass drin bist?
Also, natürlich ist meine Lieblingsfigur, also ist schon Marty.
Mord ist toll, aber auch.
Mord ist ganz toll, aber ich finde, Marty ist eigentlich so die Hauptfigur.
Marty!
Auch. Ja. Es geht darum, dass er so Mut findet und auch irgendwie so in die große, weite Welt will. Und er steht ja auch symbolisch dafür, dass er so in der Wildnis überleben will und so sein inneres Tier bändigt, bla bla bla. Leute, marxistische Analyse von Madagaskar, nein, Spaß. Aber ich finde, aber die Freundschaft zwischen Alex und Marty hat mich damals auch sehr berührt. Und ich finde, humortechnisch ist schon das Beste, was so DreamWorks rausgebracht hat. Deswegen,
Da reden wir gleich noch drüber. Aber ich würde noch über einen anderen Film noch mit reinwerfen, wovon mindestens einer hier auf jeden Fall visuell, optisch gesehen, auf jeden Fall ein Fan ist, nämlich Twilight.
Krass.
Ja. Ich war beim Triple Feature damals. Ich habe mit meiner Mutter alle geguckt. Ich war jeden Tag im Kino mit Leuten. Also ich habe das gelebt, wirklich.
Ich, das ist same hier.
Ja, aber ich finde, das ist,
verstehe ich auch komplett.
Ich finde, das ist so eine krasse Green Flag, weil ich finde, sowas hört man einfach so super selten von, sind wir mal ehrlich, von Männern, die früher auch wirklich das so geliebt haben, weil, ja, sind wir mal ehrlich, früher war immer so, ach, das ist ein Mädchending.
Ja, ja.
Was für dich im
vor allem von einem Mann, der gerade eben noch in Agro Berlin,
ja, das ist hatte. Krass.
Und jetzt, ja, stell dir vor, er schwärmt noch 100 Jahre über Luca Guadagnino.
Also, es war für mich, es ist natürlich, du kriegst dann dieses Schwul-Ding ab die ganze Zeit und sowas, mhm, aber. Keine Ahnung, mir war das irgendwie egal. Ich bin auch mit meinem besten Kumpel reingegangen. Wir haben das, die Bücher
jetzt auch gefühlt.
Ja.
Wieso liebst du Twilight?
Ich glaube, ich bin, das wird jetzt sehr persönlich, aber ich glaube, ich bin so, ich habe bei Letterboxd letztens geschaut, was meine meistgeguckten Genres sind. Und es kam raus, Intense Romantic Drama. Ah. Ich glaube, das ist so der Kern meiner Person eigentlich.
Ja, das ist eine gute Antwort.
Und ich finde halt, also ich stehe ja sowieso auf diese ganzen Teenager-Sachen sowas. Also einer meiner Lieblingsregisseure ist ja Linklater. Und ich finde halt so Teenager-Gefühle ernst nehmen, das ist so krass. Und ich finde, Twilight ist halt so komplett ungefiltert, so wie sich Teenager eine Romanze vorstellen. Mhm. Und das so einfach auf die Leinwand zu bringen, ohne das jetzt groß reflektieren zu müssen, auch finde ich irgendwie geil. Und also so kann ich jetzt erwachsen drüber reden, aber als Teenager habe ich es auch einfach so gefühlt.
Mhm.
So.
Warst du Team Edward oder Team Jacob?
Ich war immer Team Edward.
Okay. Ja. Ich war kurz mal Team Jacob, weil ich so edgy sein wollte. Wem mache ich was vor?
Ja, aber
Edward ist schon der Beste.
Voll, aber du hast ja eh schon mehrere Plädoyers hier auf diesem Channel.
Stimmt, ich habe mal Twilight verteidigt und dann wurde ich auch von Eve so ein bisschen angegangen, weil er ja mal lange Twilight so ein bisschen gerantet hat darüber.
Ja, Rewatch gemacht.
Aber das ist auch was Persönliches.
Auch nett. Nett ist er.
Ja, nett ist er ja. Nett ist er ja.
Wir waren auch im Kino nochmal bei Twilight und jetzt bei New Moon. Und ich glaube, New Moon war einer meiner Lieblingskinobesuche überhaupt.
Mm.
Also, weil mittlerweile, das ist ja auch, deswegen muss das auf jeden Fall S-Tier sein, so, weil da merkst du auch, wenn du da im Kino bist, die Leute sprechen die Lines mit und sowas. Das hat wirklich so einen
Riesen. Die freuen sich schon richtig, weil sie wissen, was es gleich kommt und so, ja.
Und das Kamerafahrt rund um Bella, so die einzelnen Jahre.
Oh mein Gott, das ist so toll.
Ja, die Bienenlucke.
Beim ersten Teil zum Beispiel fand ich, war im Kino ein bisschen too much. Mm. Die Leute auch mitgefilmt haben, sehen und sowas.
Ah, okay.
Und im zweiten waren halt wirklich nur noch die Fans da. Und hast du gemerkt, die haben an den genau richtigen Stellen geraunt. Nein. Die haben einfach dieses Filmerlebnis nochmal so elevated. Mhm. Das war richtig krass. Also ja, Twilight auf jeden Fall.
Ich find's so krass. Ich habe wirklich
nur
den letzten Teil einmal im Kino gesehen. Und ich würde mir wünschen, dass ich das endlich nochmal gucken kann im Kino.
Ja, komm nach Berlin, du.
Also der erste läuft jährlich.
Was?
Ja. Okay. Boah, das ist sehr cool. Da würde ich auch gerne mitkommen.
Deswegen ist Berlin die Hauptstadt.
Hauptstadt für Twilight Lovers.
Ich habe es jetzt einfach mal ganz ehrlich unvoreingenommen hier auf kultureller Neustart gepackt. Ich hoffe, dass wir alle so mitnehmen.
Also ich glaube, selbst Leute, die es überhaupt nicht gut finden, können das nicht bestreiten, was das einfach gemacht hat, der Twilight Craze.
Dann kommen wir halt einfach mal zu dem anderen unwichtigen Fantasy-Genre, das niemand ausstehen kann und das ja auch total irrelevant ist, nämlich Harry Potter. Was ist denn das schon im Gegensatz zu Twilight?
Das sprengt alles.
Ja, okay. Also da muss ich auch sagen, also Harry Potter ist ja schon eines der größten Franchises.
Ja.
Als, und auch für unsere Generation, würde ich sagen.
Also ich habe mir die Bücher noch mit dem Mitternachtsexpress bestellt. Ja. Also.
Iconic.
Krass, das ist wirklich iconic. Also ich glaube, ich war 10, als der letzte Teil rauskam, das Buch. Und ich weiß auch noch, mein Bruder hat die gelesen und ich war dann auch wirklich, da habe ich das mitbekommen, bei Bücken bei uns im Oberrat. Da war der um 12 Uhr, stand er davor.
Ja.
Und ich war am Schlafen, weil ich war zu klein. Aber trotzdem, ich habe mich sehr darauf gefreut. Also ja, ich bin ja auch ein krasser Harry Potter-Fan. Deswegen, ja.
Ich meine, man muss es immer losgelöst von J.K. Rowling betrachten.
Ja.
Weil erst
dann von der einzigen Hexe, der wahren Hexe im Franchise, was?
Genau.
Ich habe auch letztens noch einen Tweet gesehen, so sie ist zu Voldemort geworden.
Ja, noch schlimmer, Voldemort, nicht mal Voldemort, wäre so voller Hass.
Ja, ein komplett anderes Franchise ist
einen unpolitischen Podcast.
Sehr. Ist ein Film. Ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf jetzt reagiert. Und warum ich ihn reingepackt habe, ist, möchte ich auch gleich begründen, ist Fast and the Furious 7. Sorry, allein wegen des Songs. So, es ist so,
Der letzte mit Paul Walker?
Genau. So, das
den habe ich nie gesehen.
Ich auch nicht.
What?
Der Einzige, den ich auch wirklich...
Hey Leute, it's been a long way with us.
Ja, sorry, das
Szene,
ist ein Banger.
Die Szene kennen wir alle.
Ja, alle. Die haben uns alle bei YouTube angeguckt.
Aber ich bin erst auch mit Fast and Furious 8 ins Franchise eingestiegen und habe dann irgendwie so die ersten zwei Nachgeholt und Tokyo Drift. Und,
das ist voll crazy, weil ich dachte immer, so der siebte wäre der Film, den auch alle geguckt haben, einfach wegen Paul Walker, weil ich habe auch vorher nur den ersten, glaube ich, gesehen und habe dann den siebten in mir einfach reingefahren, weil ich so weinen musste.
Reingefahren.
Oh Gott. Ja, schwierig jetzt, weil man will jetzt ja auch nicht die Legacy von Paul Walker irgendwie.
Überhaupt nicht. Aber Minder. So, ich.
Also mindestens Slay ist er schon. Also ich finde es interessant, weil ich hatte immer früher das Gefühl, dass Tokyo Drift mehr der, keine Ahnung, Generations.
Der hat ja auch den Banger Soundtrack.
So, ja. Hm. Aber ich finde auch, also das war auch tatsächlich meine erste Pressevorführung, wo ich war. Das war richtig krass.
Ja,
vor
dann.
11 Jahren, glaube ich, ne? Und ich finde, da war ich auch dreimal im Kino, in einem Fast and Furious Film. So, keine Ahnung warum, aber irgendwie diese Reihe, die so viele Jahre jetzt mitgeprägt hat, ob man sie jetzt gut findet oder nicht, dann gepaart mit dieser Echtwelt-Tragödie und dann dieser Song dazu, das war schon was Besonderes auf jeden Fall. Jetzt kein kultureller Neustart oder so, aber...
Würde ich auch sagen, einfach wegen dieser spezifischen, tragischen Backstory von dem Film, würde ich auch sagen Slay.
Ich habe es mal bei Slay eingepackt und dann würde ich als nächsten Film, weil ich immer so ein Gefühl hatte, da haben alle so drüber geredet, weil das so ein absoluter Mindfuck-Film ist und was geht da eigentlich ab, ist... Mother von Darren Aronofsky.
Oh mein Gott.
Weil ich habe so ein Gefühl, das war so der Mindfuck-Film, wo so immer alle drüber geredet haben, so wirklich auch, zu der Zeit war ich noch in der Schule und das war so wirklich so auch Leute, die nichts mit Filmen zu tun hatten, waren dann immer so, oh mein Gott, geh da rein, das ist crazy, was da passiert. Und ich hatte so ein Gefühl, der war immer so ein bisschen overhyped.
Mhm. Ich war da auch mit einer Freundin drin, die nicht so eine Cineastin ist und sie hat, seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Nee, ist einfach, sie hat sich sehr, das war sehr verstörend, was ich auch verstehe. Ich fand den damals auch schon krass. Ich war einer dieser Personen, die gesagt hat, oh, der ist so ein Brainfuck. Mhm. Wie es bei euch
auf so vielen verschiedenen Ebenen.
Es ja, ist ja, die genau. Bibel Mutter einfach.
Mutter ist die Bibel.
Eine Parabel.
Frauen, Maria. Alles.
Mutter Erde.
Ich verstehe das nicht.
Wow.
Ich hatte tatsächlich da kaum Leute, die, mit denen ich darüber gequatscht habe, die den gesehen haben. Aber vielleicht auch, weil ich aus
einer,
obwohl du kommst auch aus einer kleinen Stadt.
Ja, ja. Also, aber ich habe auch mit niemandem, ich habe die Wand angeredet.
Ja. Nee, ich habe auch so, keine Ahnung, im Internet. Ja, genau, in irgendwelchen halt. Foren dann.
Ja. Ja. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass der kurz richtig hochgekommen ist, aber dann war es doch zu weird für so Mainstream, nicht so wie Can't Get Out oder sowas, kommt bestimmt auch noch.
Voll, und das ist, ich habe auch ein Gefühl, niemand redet mehr über Mother. Das war halt wirklich so zu der Zeit so das Ding. Und ich würde gleich einen anderen Mindfuck-Film noch mit reinwerfen, der vielleicht ein bisschen mehr Wellen geschlagen hat. Aber ich finde auch so, zu dem Zeitpunkt war das so krass, aber ich würde den honestly auf Get Fit.
Ja,
so, weil ich find, der Impact ist
der funktioniert
so krass,
halt mit dem Schocker, aber dann ist es so, okay, gut.
Oh, ich finde den schon toll, aber...
Ja, ich mag den auch immer noch, aber ich habe auch lange nicht mehr an ihn gedacht.
Ja.
Das stimmt. Denkst du denn öfter an Inception?
Boah.
Inception habe ich aber so gefühlt, das war auf YouTube auch immer so das Ding, so dieses so, oh mein Gott, dieser Gag, so, oh, das ist ein Film in einem Film und alles mögliche. das wurde immer des Todes noch gefühlt 5 Jahre danach immer noch ein Inception-Gag gemacht.
Ich finde, das ist auch der Christopher Nolan-Film, den alle gesehen haben oder alle kennen und so. Und wo man dann immer auf so einer Party angesprochen wird, ach, du machst irgendwas mit Film? Wie findest du Inception? wahrscheinlich, obwohl ich persönlich immer Interstellar sehr liebe und immer besser finde, ein bisschen als Inception, finde ich trotzdem, dass er das ganz oben verdient hat. Was sagt ihr?
Ja, absolut. Ich meine, auch wenn er jetzt hier Troy Bolton Scream die Szene geklaut hat.
ja, oh mein Gott, das, da denke ich
von
jedes
wegen
Mal dran.
Paprika. Das ist hier High School Musical 3. Aber ja, auf jeden Fall bin ich voll dabei.
Okay, ich glaube, das ist einer der prägendsten Filme unserer Generation eigentlich so. Also mit dem Soundtrack, das ist in Sprachgebrauch übergegangen mit Inception von das und das.
Danach überall.
Ja, das war so das Ding, wo irgendwie klar wurde, auch wenn der natürlich total überhyped darin war, wie klug der ist, so, dass so klug, es kann kluge Blockbuster geben. So, ich bin ein bisschen dumm geworden dadurch, aber.
Ja, und die letzte Szene mit dem Kreisel.
Ja, und Nolan ist ja neben Tarantino so der Regisseur unserer Zeit. So, und das war einer der ausschlaggebenden Filme dafür, neben Dark Knight dann vielleicht noch. So.
Ja.
Wie sieht's denn aus bei Die Brücke nach Terabithia?
Boah, Trauma.
So. Ich muss gehen.
Das tut mir leid, ich lieb's auch, wie ich einfach so wirklich das Pflaster direkt ab.
Das ist so geil, du triffst wirklich so richtig ins Schwarze.
Ja, ich hab halt echt so gedacht, okay, gut, ich gehe mal so Letterboxd durch, ich gucke 1000 Artikel nach und ich habe auch euer Letterboxd so mal gestalkt, so wirklich intensiv, was ihr so geguckt habt, so in der Zeit. und ja, Die Brücke nach Terabithia.
Boah, das ist, also dieser Film, mit dem habe ich Beef. Der hat mich auch einfach so nachhaltig zu einem traurigen Mensch gemacht.
Ja.
Deswegen, aber ja, er ist schon sehr prägend. Also, ne, den habe ich auch früher im Fernsehen so oft gesehen.
Und das war so ProSieben Samstagnachmittag und war, ich will eigentlich nicht, aber jetzt läuft er doch schon.
Ja, und ich,
War auch so die Zeit von so diesen Teenie-Fantasy-Sachen auch, also die so ein bisschen, weiß ich, noch ein bisschen mehr für Kinder eigentlich waren. Sowas wie Spiderwigs auch und sowas.
Oh, Spiderwigs habe ich
Und dann haut aber dieser Tod da so rein und so, ja. Bist du völlig irritiert als Kind. So.
Ich finde das so ein bisschen für diese Generation, was für die davor My Girl war.
Oh ja. Ja.
Weil du da ja auch so ein tragischer Tod, gut, der ist am Anfang, aber ist ja trotzdem dann einfach so ein, hä, wie jetzt, ich dachte, das ist hier jetzt eine happy story, die ich mir Sonntag reinziehen kann und dann ist gut und dann sitzt du da und bist deprimiert und denkst über den Tod nach und hast eigentlich noch nicht mal wirklich deine Hausaufgaben gemacht für den Tag. Schlimm. Aber ja, toll.
Da muss man durch.
Ja, aber
auch sagen, dass er so ein prägender kultureller Neustart ist.
Okay, geht ihr damit? Boah, würdet ihr sagen?
Ja.
Der Film darum?
Ich würde eher sagen Slay.
Oh, Slay.
Slay ja. Sogar nur.
Ja.
Und
was ist mit Goated?
Was ist damit?
Heute? Na gut. Aber
wie du noch so handeln.
Ja, ja, genau.
Habt ihr einige gesehen? Auf Goated? Ja.
Nimm dir Goated?
Okay, ich bin okay mit Slay.
Ich finde halt Goated? Auch...
Hardy, was sagst du?
Ich wäre okay mit Goated.
Ja, ich bin nicht sauer, weil ich finde Anna Sophia Robb, was macht die eigentlich jetzt gerade? Ich finde, die war da so gut.
Die sollte mal mehr machen.
Ja.
Mhm. Ich habe die auch ewig nicht mehr irgendwo gesehen.
Ich glaube, vielleicht haben die Leute jetzt vergessen, dass sie noch da ist, weil sie jetzt immer nur noch Saoirse Ronan für diese blonden, kurzhaarigen Frauenrollen casten.
Das ist so wahr.
Ja. Aber auch das.
Apropos.
Oh, ich hab's schon gesehen.
Saoirse Ronan, oder?
Okay, Saoirse Ronan können wir auch machen direkt. Ich hätte jetzt eine komplett andere Richtung geschlagen. Aber dann lass uns noch Lady Bird hier mal bitte ranken.
Also für mich ist das wirklich ein absoluter kultureller Neustart. Aber dieser Film ist auch. Und ich war da schon. Boah, ich weiß nicht mehr, wann kam der raus?
2017.
Ah, okay. Ja, nee, dann war ich schon ein bisschen älter, aber es war trotzdem so ein Ding, oh mein Gott, das bin einfach ich. Und gleichzeitig hasse ich diese Person, weil ich mir denke, streite doch nicht wegen jedem dummen Scheiß mit deiner Mutter. Warum ist denn die Mutter auch so, die lieben sich doch einfach nur. Und dann ist so dieser Moment, du siehst das, regst dich auf und denkst, oh, it's me.
Ja.
Das bin ich und meine Mama. Und dann dieser Moment am Ende, oh Gott, nee, ich heule da jedes Mal, wenn ich den sehe.
Ich versuche die ganze Zeit so meine Mutter dazu zu kriegen, ihn mit mir zu gucken, aber ich wette, sie würde es nicht so fühlen.
Ich war mit meiner Mutter tatsächlich im Kino drin. Also drittes Mal, also ich habe dann ja auch irgendwann mal meine Lieblingsfilme irgendwie wie Lieblingsfilm-Video gepackt hier auf CSB, auch berechtigt, weil ich finde auch, der hat mich so genau getroffen in der richtigen Zeit. Also auch so 18, gerade Abi gemacht und diese Beziehung, die da dargestellt wurde zwischen ihr und ihrer Mutter, das war einfach sehr Parallele zu meinem Leben.
Mhm.
Deswegen, ja, für mich persönlich auf jeden Fall ein kultureller Neustart.
Und es ist nur noch Hardys Meinung entscheidend.
Ja, ich glaube, ich war ein bisschen zu spät für den. Dran, da war ich schon wieder dann raus. Also Perks of Being a Wallflower hat mir alles gegeben, was ich in die Richtung fühlen konnte. Und dann ich finde den super, aber für mich, weiß ich, ein sehr guter Film. Also ich verstehe, ja, ich verstehe auch so vom Kontext her, dass es ja dieser A24-Ära auch nochmal voll wichtig ist.
Mhm.
Deswegen würde ich schon bei Goated gehen.
Mhm. Und ich meine, ist das Regiedebüt von Greta Gerwig und
eben,
Regie
ja.
Als Regisseurin?
Stimmt, ja. Also ich vergesse immer, dass die Frances Ha gar nicht selber gemacht
genau,
hat.
Genau, ja, nur in Hauptrolle.
Ich habe jetzt mal bei Kultureller Neustart eingeführt, weil ich hab die Hoheit hier und ich bin ein bisschen biased, deswegen habe ich das gemacht. Aber sowas, worauf ich jetzt zu sprechen komme, wir haben bisher wenig Deutsches, deswegen möchte ich über Fuck You Goethe sprechen, weil Fuck You Goethe, da ist man halt auch nicht drum rumgekommen, weil Chantal Heuleise ist halt so leider wirklich immer rezitiert worden. Aber ja, wie stehen wir dazu? Wo ist das hier einzuordnen?
Also ich muss gestehen, ich fand den ersten richtig geil. Ich habe den so gefeiert, ich fand es so unfassbar witzig. Ich war im Kino und dachte mir, kann ich sofort nochmal rein? Weil es halt so, natürlich es war überzogen, aber es war halt nicht dasselbe 0815 Til Schweiger-Ding, was man davor schon die ganze Zeit gesehen hat. Es war jetzt nicht Kein Ohrhasen Teil 20. Und dann haben sie, beim zweiten Teil, da hatte ich noch Lust drauf, aber war schon so ein bisschen, ich glaube, ihr habt gerade den Hai übersprungen. Und dann war es ja dann so und dann kam halt noch mehr und dann haben sie es versaut. Ich denke, hätten die einfach nur den einen belassen. Ich fand selbst diese kleinen Jokes da mit, oh Gott, wie heißt der nochmal, die Direktorin spielt und dann immer schon ihren kleinen...
Oh mein Gott, sie ist fantastisch.
Nee, ist nicht Uschi Gast.
Oh mein Gott. Wie komme ich?
Katja Riemann.
Oh, die ist so toll.
Ja,
aber genau. Die kommen ja auch jetzt immer so, ist ja auch irgendwie letztes Jahr kommen ja immer noch mal wieder so TikTok-Sounds oder so von ihr, weil sie ja so, ihre Figur ist so iconic, dass sie einfach keinen Bock hat, diese Schule zu leiten.
Ja.
Und ich check's.
Also ich finde auch, Fucky Goethe ist so unfreiwillig auch auf jeden Fall so ein sehr
bewegender Film.
Bewegen natürlich auch, aber auch hat unsere Generation beeinflusst.
Das schon auf jeden Fall.
Also...
Ein Slay. Ich finde, ein Slay ist ja was Chantal auf jeden Fall verwenden würde.
Ja. Passt gut.
Finde ich, kann man machen,
ja.
Oder?
Alles, was danach kommt, ist egal, darum geht's.
Kann man reden. Ja. So,
Das feministische Meisterwerk von Kalle Märchenland.
Ja, das auf jeden Fall auch. Das alle bewegt.
Was wir ebenfalls noch nicht so ganz krass hier drin haben, ist so, habe ich im Gefühl, dass so der Horrorfilm unserer Generation, beziehungsweise so diesen Mainstream-Horror so für Jugendliche auch so ein bisschen herangebracht hat, ist es nämlich Conjuring.
Oh.
Habe ich so ein Gefühl gewesen, dass es so der erste...
Hereditary.
Ja, das rein theoretisch auch. Ich habe so ein Gefühl, dieses Conjuring-Ding war so ein Mainstream-Horror, wo sehr viele reingegangen sind, was auch eigentlich so gefühlt mein erster Bezugspunkt so gewesen ist. So,
Ito. Ja. Ich finde auch, das war immer der Film, mit dem man so in der Gruppe geguckt hat, mit Freunden. Ja. Und dann hat man immer gesagt, oh Gott, der ist so krass, der ist so gruselig, da wo die eine da auf dieser auf dem Schrank sitzt und das mit dem Klappen im Hintergrund, wo jemand so die Hände schlägt. Ja. Das hat mich verändert. Ich glaube, da bin ich auch damals, ich hatte so eine Phase, wo ich so ein Jahr lang immer mit meinem Bruder zusammen und seiner Freundin, haben wir immer jedes Wochenende so Horrorfilme geguckt und Conjuring hat das losgetreten.
Sowas wie Paranormal Activity war für mich eher der Film, der das geschafft hat. Ich hasse aber auch Conjuring über alles. Ich finde, das ist ein Film, oder ein Franchise, was Horrorfilme für eine lange Zeit wirklich kaputt gemacht hat durch diese ganze Jumpscare-Scheiße und sowas. Und das sind ja auch totale Formelfilme, die super laut sind einfach nur. Aber ich finde auch, der ist schon vom Impact her outgoated irgendwo. So, das ist auf jeden Fall, ist man ja nicht drum herum gekommen.
Nee, ich auch. Ich würde zustimmen, dass es diese Formelhaftigkeit auf jeden Fall auf die Spitze getrieben hat, aber auch eher dann so Conjuring 3 oder Annabelle und die ganzen Spin-Offs, die losgetreten haben.
Riesige Franchise.
Ja.
Ich würde mal sagen, das klingt so ein bisschen semi-toll, was Conjuring angeht, aber halt, ne? Ich finde, es klingt noch nach so einem Slay, oder? Mindestens
Slay. Ja, würde ich auch sagen.
Okay, ist bei Slay direkt neben Fucke Goethe, da wo es hingehört. ich hatte als nächsten Film noch so ein Ding, was man nicht unbedingt geguckt hat, beziehungsweise ich habe es geguckt, ihr vielleicht auch, aber ich finde, man hat es immer auf dem Schirm als so das Schlechteste des Schlechten, nämlich Movie 43.
Oh.
Dieser fantastisch lustige Film, in dem Hugh Jackman ein Hodenkinn hat. Habt ihr den gesehen?
Ja, ich finde aber, der hat eigentlich nicht mal mehr so Ick verdient, weil der ist eigentlich so...
Der ist nur noch da drunter.
Das ist ja kein richtiger Film mehr. Ja. Also nicht nur, weil es einfach nur so Short-Stories sind, sondern das ist ja wirklich einfach nur schnell irgendwas zusammengeschissen, damit die SchauspielerInnen ihre Verträge einhalten müssen und dann da halt alle stehen. Unter anderem auch Jeremy Allen White, der ist dieser Junge da beim Abschlussball der Homeschool.
Nein, das ist der. Ich habe den Film halt, weiß ich nicht, wirklich so mal mit 12, 13 gesehen.
Krass, ich habe den nicht geguckt.
Sei froh. Also wirklich, also du musst halt echt, verpasst echt nichts. Das ist halt wirklich
ich habe auch, als du gerade Hodenkinn gesagt hast, war ich auch so,
Das ist halt auch wieder so ein Ding, der ist nicht mal so scheiße, dass du damit wieder Spaß hast, sondern es ist einfach nur, befreit die Leute doch da einfach.
Okay, das heißt, ich brauche eine Kategorie unter Ick eigentlich. Aber ich habe ihn jetzt mal sicher.
Ich glaube, das war
Poster, das ist ja schön.
War, glaube ich, noch so dieses Nachziehen von dieser Spoof-Ära mit Scary Movie und sowas. Und dann dachtest du so, okay, jetzt reicht's auch. Jetzt so ein Film ist dann auch ein bisschen zu viel. Und dann war es auch tot.
Ja, so, dann machen wir noch einen Film, bringe ich euch noch mit. Und danach könnt ihr euch selber noch hier ein bisschen was jeweils einen Film aussuchen. Weil du das ja eben schon so ein bisschen hier durchgesickert hast, Hardy, dass du so ein Guadagnino-Ultra bist. Den Film, glaube ich, von Luca Guadagnino, der uns alle sehr geprägt hat, ist Call Me By Your Name. Den würde ich jetzt mal hier reinwerfen.
Reicht gar nicht.
Ja.
Ich würde auch sagen, der kommt ganz nach oben.
Das ist einer der besten Filme aller Zeiten.
Das Äquivalent zu so Lady Bird, wo so die artsy Girlies gerne Lady Bird gucken, sind das queere Boys und irgendwie auch die artsy Girlies, die gerne Call Me By Your Name sehen.
Und Hardy.
Ich finde, hier Porträt einer Jungfrau in Flammen ist ja auch so ein bisschen das andere, irgendwie auf der queeren Lesbien-Seite. Ich liebe auch Call Me By Your Name.
Auf jeden Fall.
Ja, der ist so universell auch. Ich habe den, glaube ich, das Krasse war, ich habe den auf der Berlinale gesehen. Erzähl ich schon tausendmal.
Nee, aber ne?
Die haben es noch nicht deswegen.
Das war über ein Jahr, bevor der ins Kino kam.
Krass.
Und das war so, es gab einen Screenshot von Sundance zu dem Film und ich wusste nicht, wo ich mich dabei
einsetze. Aber auch das, wo die so nach oben geguckt haben?
Nee, es war nur von, wo sie die Statue aus dem Gardasee holen. Und das war so, ich guckte den einfach und war so komplett geflasht halt, aber konnte noch so, der hat mich total berührt, aber du kannst halt dann mit niemandem drüber reden und überhaupt nicht einschätzen, was für einen Impact der haben wird. Und dann habe ich den, glaube ich, auf dem Weg zum Kinostart noch, ich habe ihn noch ein zweites Mal auf der Berlinale gesehen, dann bei so einem Privatscreening von Sony und immer weiter und es ist immer näher an die Startup gekommen, dann kamen die Kritiken aus den USA und sowas und ich habe so richtig live miterlebt, wie der so zu einem modernen Klassiker wird und ich liebe den über alles, ich habe den Soundtrack zu Hause, ich habe CD zu Hause, ich habe alles zu Hause von diesem Film und bestimmt 10-mal schon geguckt.
Er ist auch fantastisch, also, wie du sagst, wie es ist.
Ja, es ist ja so eine einzigartige Stimmung, die der transportiert.
Ja, hat wahrscheinlich den einzigen großen Filmstar unserer Generation geboren.
Oh ja.
Das Timothée
sowieso. Chalamet.
Ich dachte, mit Armie Hammer.
Oh ja.
Ich habe den eigentlich immer zweimal im Jahr geguckt und als das dann alles rauskam, musste ich erstmal eine Pause machen, damit ich nicht Armie Hammer, sondern wirklich nur Oliver sehe. Aber jetzt bin ich da wieder angekommen. Letztes Jahr habe ich eine Freundin von mir, die den auch über alles liebt, habe ich es da sind wir zusammen ins Freiluftkino und da waren halt drumherum überall so Bäume und du hast so rauschende Blätter gehört und dann Film und es war einfach, also ich verlieb mich da jedes Mal aufs Neue und denk mir immer, ich sage auch immer zu Hardy, ich bin eher ein, ich will nicht sagen ein verbitterter Mensch, ein realistischer Mensch und immer, wenn ich diesen Film sehe, denke ich danach, oh mein Gott, die Liebe ist doch so wunderschön.
Ach, so toll.
Ich gehe jetzt raus in die Welt und spreche alle an, weil es ist toll.
Dieser Mike Stuback Monolog hat einfach einen
ganz er ist so der beste Film-Dad mitunter, es ist so toll. Dementsprechend habt ihr jetzt hier aber auch nochmal die Auswahl, euch persönlich was aussuchen zu können, hier bei dieser gammligen Restrampe, die ich noch hier rumliegen habe.
Ach, das ist aber mehr als eine Restrampe.
Ja, das ist mehr als eine Restrampe. Ich habe hier noch im Gepäck Hangover, meine Frau, die Spartaner und ich, euch mit einpacken wollen.
Pitch Perfect.
Oh ja. Es tut mir sehr leid. Ich habe mich so auf 50. Ich habe aber auch hier noch, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben, ich finde so, das ist so ein Film, der in Deutschland natürlich sehr krass beliebt war, war ziemlich beste Freunde, weil gefühlt alle haben darüber geredet, wirklich alle.
Kennt ihr schon diesen französischen Film?
Genau. Ja. Der ist so toll. Ja.
Alle haben den Soundtrack.
Ja.
Bestimmt, ja.
Oh, da sind so viele krasse Sachen noch dabei. Also HSM natürlich.
Ihr dürft euch jetzt jeweils einen Film aussuchen. Wer möchte anfangen?
Ich mache als letztes.
Okay,
ich kann gerne anfangen, dann gehen wir einfach der Reihe nach.
Ja.
Ich sehe da einen Film, der auf jeden Fall ganz nach oben muss und ich korrigiere mich sogar, was ich eben gesagt habe, weil ich eben meinte, dass Madagaskar DreamWorks Masterpiece ist, aber es gibt eine Antwort darauf, die auch noch gilt und das ist Shrek. Und ich würde sogar behaupten, Shrek 2 ist gehört da auch noch mal mehr hin, weil Shrek 2 ist besser als Shrek 1.
Yes!
Aber,
das ist jetzt stellvertretend, also Shrek 1 und 2 kann das bedeuten.
Ich wollte nur kurz unterbrechen, Xenia, ich liebe dich, vielen Dank.
Kein Problem, gerne. Du kannst natürlich auch mit mir zusammen Shrek da hinsetzen, weil das ist ja eh unsere Liste, deswegen, ja.
Ja, aber ich finde es auch gut, dann habe ich noch was anderes, was ich wählen darf.
Okay.
Aber ich find's gerade wundervoll, dass du das, weil als du über Madagaskar geredet hast, dachte ich mir die ganze Zeit,
hat jemand aber was vergessen?
Shrek is right there.
Ja, ich finde, Shrek ist auch berechtigterweise so ein Meisterwerk heute, immer noch gut, immer noch lustig. Ich finde, dass er aber auch so viel Gesellschaftskritik drin hat und sich einfach über Märchen lustig macht und uns auch zeigt, wieso die alle unrealistisch sind und am Ende so viel Herz hat. Also ich finde auch jedes Mal nochmal bewegt von Shreks und Fionas Liebe. Und im zweiten Teil geht es ja auch darum, dass du dich selbst liebst. Ja.
Ja.
Also ganz, ganz toll.
Gute Message.
Ich habe ihn sehr oft im McDonald's Kinderkino gesehen.
That's the way to watch it.
Hadi.
Ich glaube, ich muss Project X nehmen.
Oh,
da habe ich auch eben drüber nachgedacht.
Weil ich finde, es ist so 2012 der Film.
Ja.
Einfach wirklich so.
Gab es bei euch auch so Project X Partys?
Ja, ja, so diese aber Facebook-Partys,
die
irgendwie war, das ist wie bei Project X.
Aber sind wir mal ehrlich, nichts, aber auch nur ansatzweise nichts ist so daran gekommen, weil alle waren immer so ein bisschen, oh ja, wir haben einen Kasten Bier, wir eskalieren jetzt richtig. Ja,
also das ist der Film, bei dem ich das erste Mal gekotzt habe, von Wasser.
Okay.
Das ist der Film, der überhaupt losgestoßen hat, dass wir Homepartys gemacht haben bei uns. Ich habe so viele Partys zu dem Soundtrack gefeiert. Das ist wirklich.
Der Pursuit of Happiness
Remix. Ja, der geht halt auch hart. So,
ich gucke den auch immer noch gerne, muss ich sagen. Also, ich finde, das ist so ein richtiger asozialer.
Und Miles Teller.
Ja, Miles Teller. Als Miles Teller.
Ja, und niemand kannte ihn. Es war so, oh mein Gott, ist Miles Teller. So, who the fuck is Miles Teller?
Also, ich glaube, super asozialer Film, aber der ist immer noch.
Ja, der ist halt.
Der ist halt so richtig atzig.
Der ist richtig atzig.
Ich finde, das würdest du auch ganz oben hinsetzen.
Ja.
Okay.
Also, bei Goated.
Ja. Ja, ich würde den, also für mich ist
kultureller Neustart. Ja. Ja, ganz ehrlich, wir kennen jetzt hier auch keine Regeln mehr. So.
Das ist ja auch, gehört einfach dahin. Wir hatten nicht mehr sowas wie American Pie und so.
Das stimmt.
Ja,
das stimmt. American Pie ist halt wirklich so die Generation vor uns. Ja. Und
danach kam ja noch so ein, zwei dieser 21 and over oder so, hieß der, die es versucht haben, aber das halt nicht mehr anschließen konnten.
Ich würde fast schon sagen, Project X war so der letzte und danach ist noch so Booksmart gekommen, so den ähnlichen Vibe hat, aber halt eher so nochmal wirklich
nochmal
so.
Nochmal mehr Coming
unsere,
of Age.
Ja. Genau. Wir werden noch Superbad.
Oh ja,
Superbad ist eigentlich auch.
Stimmt. Das ist ein bisschen älter noch vielleicht.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, das ist jetzt 2010. Genau,
Das ist noch früher.
Ja. Oder 8 sogar, ne? Ja. 2008.
Mhm. Genau, deswegen habe ich da gedacht, deswegen habe ich so Project X so stellvertretend dafür mit reingepackt. Aber ja, sehe ich auf jeden Fall. Ich habe Bock eigentlich, den nochmal zu gucken.
Ich will alle davon nochmal sehen.
Auch Green Lantern, den habe ich auch hier drin.
Du, auch den.
Der gehört dazu.
Ich glaube, es ist eigentlich, müsste ich High School Musical nehmen, aber nee, weil es noch vorher war und weil es wirklich mich geprägt hat, ist Spider-Man, den mit Tobey Maguire. Sehr ich war gut. unsterblich verliebt in Tobey Maguire. Ich fand es wundervoll, dass sie das Comic-Thema jetzt mal richtig ernst nehmen, da so einen krassen Blockbuster draus machen. Das war der Soundtrack zum Film, war die erste CD, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe damals. Das war alles für mich. Das war wirklich alles für mich und noch mehr.
Aber bist du auch immer noch Team Tobey Maguire oder bist du mittlerweile, weil ich habe jetzt mal auch alle drei Spider-Mans mit reingebracht, nämlich auch Tom Holland, Andrew Garfield und halt eben Tobey Maguire. Für mich ist es nämlich immer Andrew Garfield gewesen, weil das, glaube ich, das sind dann schon die paar Jährchen, die noch
Ist krass.
Da switcht es so krass mit einem Abstand von 2 Jahren.
Genau, ich finde es wirklich so krass. Ich finde, an Spider-Man erkennt man es, glaube ich, dann wirklich so dann doch so, weil wir haben jetzt hier schon gemerkt, wir haben alle so, sind auf jeden Fall mit diesen Filmen aufgewachsen und die bedeuten sehr viel, aber ich glaube wirklich, Spider-Man ist so dieses perfekte Beispiel, wo man sieht, okay, dann machen es dann doch so 2 Jährchen.
Mal adaptiert wurde.
Ja.
Alle paar Jahre.
Auch weil die Filme haben so anders gekriegt. Also mein Spider-Man ist Spider-Man 3 gewesen.
Mhm. Oh, ein absolutes Meme-Meisterwerk.
Ja,
Drei
böse.
Aber ich kenne so viele, die halt dann auch mit Andrew Garfield halt irgendwie reinkommen.
Ja, nee, für mich ist immer noch Tobey Maguire.
Ich finde, Tom Holland ist der beste Spider-Man, weil er einfach so am akkuratesten
ist. Ja, ja.
Weil ich meine, Tobey Maguire ist ja auch arschalt eigentlich. Und man kauft ihm auch nicht ab, dass er irgendwie so ein Schoolboy ist.
Es ist schon schlau, dass sie dann im zweiten Teil ins College gehen mit ihm.
Aber ich finde halt auch so, Andrew Garfield ist zu cool.
Ja,
der ist halt auch so hübsch.
Als der Trailer rauskam, war ich richtig sauer, weil erstmal, Entschuldigung, es gibt für mich nur einen Live-Action-Spider-Man und das bist nicht du. Und dann kommt er halt an, der coole Skateboarder, der mit seinem Hoodie und so. So. Wo ist er denn der Nerd? Ja. Wo bitte?
Jeder wollte.
Ja, so, du warst Adam Brody, aber noch cooler. Also, ja, nee.
Definitiv.
Ja, ey, ich unterschreibe das und ich würde auch generell diese Liste einmal so absegnen und bitte als offiziell so dahin stellen lassen, denn das ist...
Kann ich die haben für meinen nächsten Film?
Ich will auch.
Ich habe ein bisschen Bock, das mir zu screenshotten.
Hier so eine Collection mit so 2000er...
Ey, auf jeden Fall. Also ich fände es cool, wenn wir das gerne nochmal weiter spinnen irgendwann. Und wenn ihr irgendwie noch sagt, ey, das habt ihr unbedingt vergessen, das ist so dieser Film unserer Generation eigentlich, wie konntet ihr den vergessen? Schreibt es gerne in die Kommentare und sagt, wo wir komplett falsch lagen. Hunger Games, ja, eigentlich auch.
Oh ja, da bin ich jetzt auch tief
gespannt. SpongeBob.
Ja, oh mein Gott,
das ist kriminell.
Für alle Tom Nüsse
ignoriert haben. Mach einfach alles.
Ich packe jetzt alles noch so da oben. Ja.
Und während wir das
8th Grade finde ich aber auch geil, dass es drin ist, auch wenn es in Deutschland leider nicht so ankam. Aber
ja, okay, gut. Wir haben es beendet.
Bevor das hier den Rahmen sprengt, danke euch, dass ihr da wart. Es war richtig schön.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Und ja, bis bald.
Auf euren Kanälen auch. Schaut da
vorbei. Schaut vorbei, Moviepilot.
Vielen lieben Dank.
Wir beamen uns zurück.
Ach, das war süß. Ihr seid richtige Mäuse.
Oh, danke.
Das war sehr, sehr schön.
Danke. Ich fand es auch sehr schön mit Bea und Hardy. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Das ist schon gefühlt wieder Monate her.
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ihr gesagt habt. Nachher sagen wir so am Ende so was richtig Vulgäres und du so, ach, ihr seid solche Mäuse.
Genau. Aber wir sind auch hier heute der Podcast der vielen Gesichter, weil wir haben jetzt hier Alper auch noch an Land gezogen.
Ich rede nämlich heute auch über Mäuse.
Du redest auch über Mäuse. Wollen wir direkt über Mäuse reden?
Ja, lass uns über Mäuse reden.
Wir reden über die Starts der Woche und du hast einen Film gesehen.
Nee, erst kommt jetzt kurz nochmal der Trainer.
Oh, tschö.
Starts der Woche.
So, nachdem jetzt Jon Snow zu uns gesprochen hat und die Filmstarts angekündigt hat, ich habe einen Film über Mäuse gesehen und der ist aus Deutschland und der ist tatsächlich empfehlenswert.
Besser als Ratatouille. Weil
kein Film ist besser als Ratatouille.
Ja, der große Gegner der Mäuse, die Ratte.
Stimmt.
Also deswegen, was macht diesen Film so gut?
Also, kennt ihr Ed und Edda?
Also tatsächlich bei der Recherche durch den Film habe ich sie kennengelernt.
Ja. Okay, ich hole mal ein bisschen aus.
Keine Ahnung.
Also Leute, es gibt ja so eine Freizeitpark-Community. Ich habe selber so einen Kumpel, der in einer Freizeitpark-Gang ist, die wirklich gefühlt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende in irgendeinem Freizeitpark sind.
Kenn ich noch so jemanden, ne?
Und tatsächlich
Lennart Schmitz.
So ist eine Freizeitpark-Maus.
Ich bin schon gerne da. Also ich würde schon sagen, ich habe mein zweiter Wohnsitz ist im Phantasialand.
Ja, okay.
Das ist wirklich.
Kann ich verstehen, ich finde Phantasialand auch geil, aber ne, also wir hier drei kommen ja eher so aus der Region NRW.
Mhm.
Und der Phantasialand ist ja nicht weit, vor allem hier aus Köln. Mhm. Das ist ein Katzensprung oder ein Mäusesprung. Aber ich war immer größerer Fan vom Europapark, muss ich ganz ehrlich sein. Also so, ne, Phantasialand in alle Ehren und vor allem hat Phantasialand in den letzten Jahren auch 10 Schritte nach vorne gemacht, finde ich, so was die Fahrten und Achterbahnen und so weiter angeht. Aber ich mochte immer irgendwie die Größe des Europaparks und da mit dem Zug hin und her zu tuckern. Ne? Ist alles keine Werbung. Und da gibt es Ed und Edda, beziehungsweise Ed Europamausi und Edda Europamausi. So heißt
es. Ich habe ja so eine Fehde. Achso, willst du was sagen?
Nee, ich wollte fragen, ob es noch so auch ein EU-Parlament irgendwie so im Europapark gibt. Oder so eingetragenes Land sind.
Einfach. So, hier ist die Achterbahn mir und Paris und da ist der Europäische Gerichtshof.
Geil, so habe ich es gerne.
Hier werden Kriegsverbrecher. Genau, jage den Kriegsverbrecher, setz dich in so eine Achterbahn und egal.
Das finde ich wieder cool, aber ich finde, ich wollte noch kurz sagen, ich habe eine Fehde mit dem Europapark, weil früher bei uns in der Schule, ich war noch nie da, und es gab so zwei Gruppen in der weiterführenden Schule, die einen hatten Latein gewählt, mussten auf Klassenfahrt nämlich nach Trier fahren, zu Porta Negra.
Ah, yo,
die anderen, Klassiker, die Französisch gewählt hatten, sind in den Europapark gefahren, nach Russ. Deswegen war ich so, ganz ehrlich, so, ich weiß, I chose this, so, ich war wirklich so, ne, du bist halt dann eh schon Opfer, weil du Latein gewählt hast. Also ich kann das sagen, weil ich habe auch Latein gewählt.
Deswegen. Ich hatte auch Latein.
Aber ja, ich dachte auch, man redet über so coole griechisch-mythologische
Sachen. Bei mir war es aber keine, bei mir war es keine Wahl.
Ah, krass.
Ja, aber ich hatte auch sogar.
Du hattest so altertümliche Sprachen auch.
Genau, ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium und ich hatte auch Altgriechisch und habe aber auch ganz viel griechische Mythologie gehabt, aber das waren auch teilweise so weirde Sachen. Egal.
Ja, schweif mir ab. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich denn deswegen immer so bei Europapark so bin.
Aber man kennt es ja auch, die Amtssprache im Europapark ist natürlich Französisch und deswegen gibt es ja auch Sinn, warum die da hingefahren sind.
Auf jeden Fall.
Ja,
wo willst du sonst Französisch sprechen, wenn nicht im Europapark?
Das ist aber wirklich unfair einfach so.
Ja, mega unfair, ist übelst unfair. Naja, aber das heißt, okay, Film.
Ja, wir leben jetzt in einer Welt, ich meine, wir haben es ja bei Fluch der Karibik schon mitbekommen, dass so eine Achterbahn zu einem Film gemacht wurde. Oder nicht eine Achterbahn, das ist ja so ein Erlebnis.
Ja, so eine Wasserbahn.
So eine Wasserbahn, genau, so eine ganz eher lockere Geschichte. Ich war noch nie da, aber.
Ist eher eine lockere Geschichte mit Jack Sparrow.
Ganz im Gegensatz zur Colorado im Phantasialand. Du, da ist gar nichts locker. Hoffentlich nicht der Sitz.
Ja, Phantasialand, das ist meine Ansage an euch. Macht mal den Colorado-Film, den würde ich sehen. Western. Auf jeden Fall hat Europapark einen Film rausgebracht. Grand Prix of Europe. Wobei ich sagen würde, es ist Grand Prix of Central Europe, weil dieser Film, also wenn sie von Europa sprechen. Und das ist tatsächlich so ein kleines bisschen Kritik von mir. So, warum wird Europa immer als Zentraleuropa, als Mitteleuropa verstanden? Weil der Film spielt halt in, was waren die Länder? Deutschland, Frankreich, in England waren sie und in der Schweiz. Und ich dachte mir so, es ist nicht alles von Europa. Ich hätte es cool gefunden, auch mal in Osteuropa zu sein. Vielleicht mal auch mal ein Land, in dem man sonst
nicht. Nicht mal Südeuropa.
Ja.
Weil ich meine, Italien, nicht mal Spanien und so.
Die sind doch auch Klassiker. Also
okay, das ist ein bisschen sass.
Also da hätte man zumindest mal irgendwie nach Kroatien oder nach Slowenien, Ungarn, Rumänien, weiß ich nicht, noch ein paar Balkanstaaten oder sowas ab. Aber egal, ne? Also das ist jetzt, bevor Leute mir jetzt irgendwie aufs Dach steigen, ne, wollte ich nur mal angemerkt haben. Aber es ist ein Animationsfilm, insbesondere für Kinder. Und ich muss auch sagen, der ist recht kindlich gehalten. Und das Lustige ist, die Unternehmerfamilie Mack, die betreibt ja den Europapark jetzt schon seit vielen Jahrzehnten. Und ich habe gar nicht gewusst, wie viele Firmen die haben. Also irgendwie 6 verschiedene Firmen oder 17 oder 324 verschiedene Firmen mit dem Namen Mack im Firmennamen kommen in diesem Film vor.
McDonald's.
Und dann werden sogar Figuren gesprochen von Leuten namens Mack.
Wirklich?
Also dann, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber dann ist so eine Annalena Mack spricht die und die. Also ich habe in den Credits überall den Namen Mack.
Das ist wirklich eine Dynastie.
Das ist eine Dynastie. Ey, das
sind
ist
unter uns.
Aber ey, ich will denen auch größten Respekt zollen. Also die haben es geschafft, DJ Bobo als Synchronsprecher hier anzuholen.
Wen spricht dann, DJ Bobo nochmal aus?
Ne, es geht um, oh Gott, kriege ich die Story zusammen. Das ist so eine Fantasy-Welt. Das Schöne ist, das ist überhaupt nicht Europapark-werblich. Also außer, dass die Maskottchen halt drin vorkommen. Aber es wird nie irgendwie von einem Europapark oder so gesprochen. Es hat aber alles schon so eine Freizeitpark-Vibe. Und es geht um ein jährliches Rennen, den Grand Prix, der veranstaltet wird. Und es geht um die junge Edda, die mit ihrem Vater einen Jahrmarkt betreibt. Und die Mutter ist vor einiger Zeit verstorben und seitdem sind sie im Trouble, diesen Jahrmarkt zu führen. Der Vater hat sehr große Geldprobleme und sie träumt davon, eines Tages mal den Grand Prix zu gewinnen.
Also wirklich das komplette Gegenteil von der Familie Mark.
Genau. Und da lernt sie halt auch unter anderem über Umwege Ed kennen. Der ist schon seit Jahren der ständige Gewinner von dem Grand Prix of Europe. Und das sind alles. Ja, der ist aber, darum geht es auch in der Geschichte, dass er so extrem unsympathisch ist, niemanden an sich ranlässt, nur ans Gewinnen denkt und ja, die beiden kommen halt einander näher.
Ist eine Liebesgeschichte?
Will ich nicht spoilern.
Ist die Liebesgeschichte, okay. Also ist die die Liebesgeschichte, die du nicht spoilern möchtest, ist die besser als die in F1?
Die ist, es ist schwer schlechter als in F1 zu sagen. Es ist auch deutsche F1, finde ich, hier, dieser Film. Nee, nichts gegen F1. Aber ich muss wirklich sagen, ich war extrem positiv überrascht. Ich finde, gerade wenn man Kids hat, kann man da problemlos reingehen, hat trotzdem Spaß. Es gibt ein paar wunderschöne Twists. Die Animation sieht überhaupt nicht aus, wie man das erwarten würde. Also, ne, ich bin da auch so ein bisschen reingegangen, so im Hinterkopf in den Gedanken, boah, was ist, wenn das jetzt größte Grütze wird? So ein Europapark-Film. Das kann schon mal passieren. Mhm. Ne? Ich meine, die beiden, diese Mäuse, Ed und Edda, haben schon in so 4D-Kurzfilmen im Europapark schon die Protagonisten verkörpert. Und hier jetzt wird andersrum eine Achterbahn oder so gebaut, die auf diesem Grand Prix of Europe basiert.
Okay.
Ey, und dafür, dass das, also ich finde, man kann den wirklich im Kino gucken, damit kann man Spaß haben. Und wenn der dann irgendwann im Europapark im 4D-Kino läuft, ist das wirklich die beste Zeit, die man haben kann. Von daher will ich mich gar nicht so über diesen Film lustig machen, sondern kann nur sagen, also ne, dafür, dass es auch noch so ein deutscher Animationsfilm ist, ist das schon wirklich ein gutes Ding.
Ich finde, also ich finde vor allem halt, wie du schon so sagst, so dieses ein deutscher Animationsfilm, das hat man ja eigentlich gefühlt so gar nicht, außer hier Lissi, dieser Michael-Bulli-Herbig-Film.
Ja.
Der
es kommen schon ab und zu mal deutsche Animationsfilme raus. Wie die qualitativ sind, schwer zu sagen. Ich meine, wir nehmen auch viele Kinderfilme nicht mit, ne? Muss man auch dazu sagen. Den habe ich halt als alter Europapark-Fan unbedingt mal gucken wollen. Und war sehr positiv angetan.
Der erscheint ja im Zuge des 50. Jubiläums,
genau,
ne?
Genau, das
ist auch irgendwie ganz cool.
Europapark wird 50 Jahre alt.
Das ist krass, ne? 50 Jahre?
Ja.
Schon eine
ist älter
krasse
als wir.
Zeit. Ja, tatsächlich.
Wahnsinn. Ist auch nicht fair.
So wie so vieles.
Ja.
Aber okay, spannend.
Wir gehen von dem einen Animationsfilm zu einem anderen Animationsfilm und von dem einen Tier zu einem anderen Tier. Nämlich von der Maus zur Schnecke. Es kommt nämlich ein Film raus, Memoiren einer Schnecke, der in schon eigentlich im Oktober 2024 in Australien und in den USA erschienen ist und auch für einen Oscar nominiert war. Und wir haben jetzt wirklich so mehr als ein halbes Jahr auf diesen Film warten müssen. Und ich finde es frech, weil dieser Film ist fantastisch.
Wobei der ja auch schon auf Filmfestivals hierzulande lief.
Das
vor
stimmt.
Monaten, ja.
Genau.
Also man hatte schon die Chance, den zu sehen, aber da muss man, aber nicht viele.
Genau.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich freue mich unfassbar darauf. Das ist ja so ein Stop-Motion-Animationsfilm.
Genau.
Und ich finde, der wirkt auch sehr düster. Du hast ihn schon gesehen, Lenny, ne?
Voll. Also, es ist, okay. Also der ist sehr düster. Der ist auch von dem Regisseur Adam Elliott. Der hat hier auch Mary and Max gemacht. Und dieser Film schlägt so wirklich exakt in die gleiche Kerbe. Also es geht um zwei Geschwister, die voneinander getrennt werden und dann in unterschiedlichen Lebensräumen aufwachsen und wirklich nicht die besten Leben leben.
Schnecken?
Und, also Menschen.
Ach so, okay, ja.
Und
okay.
Wie die Schnecken damit zusammenhängen, das muss man halt in dem Film noch erfahren. Aber es geht halt darum, dass die beiden getrennt werden, unabhängig voneinander leben müssen und ihr Traum ist es eigentlich, wieder zusammenzufinden. Und es wird dann halt immer zwischen den beiden Erzählsträngen hin und her gewechselt. Und es ist fucking traumatisch. Also es ist wirklich so, die beiden erleben wirklich eine Scheißsituation nach der anderen und es ist auch wirklich es ist wirklich harter Tobak. Es geht um Drogen, es geht um Missbrauch, es geht um Tod und all so möglichen Themen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr emotionaler, trauriger Film, aber der ist auch gleichzeitig unfassbar schön. Also es ist so sehr toll, der hat einen tollen Humor. Ich finde im Original, finde ich es auch toll, weil Sarah Snook spricht hier mit, Eric Banner, Cody Smith-McPhee und generell, es lohnt sich, diesen Film zu schauen.
Du hast mir richtig Bock drauf gemacht gerade. Ich habe tatsächlich mega was drauf. Ja,
auch. Also ist es dann aber nicht so ein Kinderfilm, ne?
Absolut nicht. Okay. Also ich finde so, ist ja immer diese These so, oh ja, Animationsfilme sind nur für Kinder. Und ich finde, das kann man eh direkt immer belegen. Aber ich finde, dieser Film ist eigentlich so das perfekte Beispiel dafür, dass man den auch nicht als Kind sehen sollte. Beziehungsweise so als junger Teenager, weil der hat auch schon so eine FSK ab 12 freigegeben. Aber ich finde,
Also kein Double Feature mit Grand Prix of Europe.
Nee, nicht unbedingt.
Ich finde allein, der Look wirkt ja auch schon so ein bisschen gesondert. Ja, also er wird jetzt nicht, finde ich, für mich, als ich den Trailer gesehen habe, jetzt nicht, ich nehme den nicht wahr als so ein Kinderfilm, ne, sondern eher so.
Das hat mehr so Coraline-Vibes.
Ja, voll. Also der stimmt, ist, also der ist sehr dirty und
dirty.
Okay. Dirty. Also, ne, also, von, ne, also.
Okay, Christina.
Also, weil es ja um Dreck geht, meinst du, wegen Schnecken, die dann im Dreck.
Ja, also der sieht, ein bisschen rougher. Ich sage, ich bin leid, jetzt nicht
bei nimm mal andere Wörter, die nicht so zweideutig sind.
Okay, gut. Der ist ein bisschen.
Boah, man darf auch bei uns im Podcast kein Wort falsch sagen. Ne?
Also, warte.
Da kommen wir
also, der ist ein bisschen.
Die Police.
Braunchy?
Bräunlicher. Also, er sieht braun.
Was?
Ja, der sieht braun aus, der Film.
Ah, okay,
ja.
Der ist braun.
Der ist braun.
Okay. Alles klar. Ich will, dass das auf so ein Poster gedruckt wird von dem Film.
Der braunste Lenny Film des Jahres.
Was du expect, sagt er, der Film ist braun.
Ja, Leute, guckt ihr euch doch einfach an. So, okay. Macht es.
Leid, wir sind jetzt auch
ich will den wirklich sehen. Ja, nein, Moana, eine Schnecke, will ich unbedingt noch sehen. Ich habe so viel Gutes darüber gelesen. Es sieht super spannend aus. Ja, gerade ich bin eh ein Fan von Stop Motion. Und deswegen habe ich da richtig Bock drauf.
Voll. Also packt aber auf jeden Fall Taschentücher ein.
Was ist der beste Stop Motion? Was ist euer Lieblings-Stop-Motion-Film? Meiner ist Kubo.
Kubo.
Liebe Kubo.
Kubo.
Nicht Kubo gesehen?
Nee.
Klingt auch wie Huso.
kennt ihr Kubo nicht?
Ja, doch, das ist
ein Kundefilm.
Der ist von Leica Studios. Studios ist dieses Studio, das auch Coraline gemacht hat. Mhm. Und noch ein, zwei bekannte Filme, die mir gerade spontan nicht einfallen. Aber die sind sehr viel in
Stop Motion. Mr. Link, glaube ich, ne?
Ja, Mr. Link, glaube ich, von denen. Die haben so einen sehr besonderen, schönen Stop-Motion-Stil und arbeiten Jahre an dem Film.
Ich glaub,
Kubo ist, finde ich, ein Meisterwerk.
Xena, hast du was oder soll ich zuerst droppen?
Also, Corpse Bride, zählt das
auch? Oh, ja, klar. Ja,
also, liebe ich auf jeden Fall. Ich habe gerade Kubo gegoogelt.
Ja, der
sieht
tapfere
auch cool
Samurai.
Aus.
Ja. Ist sehr cool. Wir haben Kubo da stehen.
Sie sieht Kubo aus.
Im Regal.
Ich glaube, den haben wir aussortiert.
Achso, haben wir aussortiert, ja.
Ja, ich glaube, bei mir wäre es Guillermo del Toro's Pinocchio. Ist so, glaube ich, mein
Liebling. Stimmt. Oh ja. Mein Gott.
Du magst es, wenn es traumatisch
ist. Ich mag es, wenn es traumatisch und traurig ist. Und Stop-Motion-Filme kriegen es anscheinend hin.
Das war meine erste Kritik auf dem Kanal zu dem
Film. Ich weiß, oh.
Ach, das war so toll. Ja,
die Zeiten.
Stimmt, der ist richtig cool.
Ja,
kommen wir noch zum nächsten Film. Ihr habt
der
beide.
Auch, der ist auch dirty.
Der ist dirty?
Ja.
Wieso?
Nee, der ist eigentlich überhaupt nicht dirty. Fantastic Four, First Steps. Ich habe, wann war das? Vorgestern, wenn alles nach Plan läuft, habe ich eine Kritik dazu veröffentlicht. Die ist 25 Minuten lang. Da habe ich das meiste gesagt, was ich sagen möchte. Deswegen will ich mich nicht wiederholen. Aber auf Cinema Strikes Back kann man sich das angucken. Aber ich war, glaube ich, also wir haben den zu viert gesehen. Du allerdings warst nicht dabei, Lenny.
Nee.
Unsere Fantastic Four. Ja.
Und stimmt. Stimmt.
Ja.
Und ich glaube, ich fand den noch am besten von uns.
Ja, ich hatte auch Spaß mit dem Film, aber ich war da auch ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ich fand den Film okay. Ich glaube, ich war da so ein bisschen, ein, zwei Dinge haben mich so ein bisschen mehr gestört, würde ich sagen, als jetzt bei dir oder bei Levin zum Beispiel, unser Social-Media-Redakteur, der ist ja auch ein Marvel-Fan. Und bei mir müssen solche Filme, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn ich jetzt fair bin, auch längere Wege gehen, um mich zu begeistern. Deswegen habe ich da auch immer diese typischen so Probleme mit, so dass man dann denkt immer, ach, die Welt wird repräsentiert von so einem Platz in New York zum Beispiel, also der Times Square. Es ist alles so sehr, es wird sich oft mitunter in dem Film sehr einfach gemacht. Aber ich fand, der war visuell mal was anderes. Und ich finde, das will ich auch lobend hervorheben. Der ist halt sehr in diesem Nostalgie-Stil gehalten. Und ich finde auch, dass teilweise die Performances und die Dynamik zwischen den Figuren mich auch überzeugt hat und auch emotional teilweise mitgenommen hat. Ich fand aber auch doch, dass er so sehr vorhersehbar war. Also für mich so persönlich. Und ja, ich hatte auch manchmal ein bisschen Probleme mit so der Rolle von Vanessa Kirby. Mhm. Obwohl wir auch nochmal drüber geredet haben, dass ihre Rolle, also Susan Storm, sich auch sehr weiterentwickelt hat.
Sehr in dem Film, ja.
Genau, deswegen würde ich aber trotzdem sagen, dass der Film auch sich lohnt, gerade wenn man Fan ist von den Fantastic Four-Filmen. Der Silver Surfer Film hat unsere Kindheit ja geprägt, Leute, damals. Mhm. Wie oft wurde er auf ProSieben durchgenommen? Deswegen.
Ich finde den auch besser als den ersten übrigens.
Ja, kann ja, ich auch nachvollsehen.
Ich habe auch so ein Gefühl, es ist fast der einzige, den ich gesehen habe, weil ich habe auch echt so das Gefühl, dass ProSieben nur den und nicht den ersten Teil gezeigt hat.
Ich kann es aber auch vollkommen verstehen. Der erste hat, finde ich, viel mehr Probleme. Und der zweite, der zelebriert sein albernes Ding. Und ja, vor allem Chris Evans als Johnny Storm. Ach. Ja, ja, irgendwie auch herrlich in dem. Also ich mag Chris Evans sehr als Johnny Storm. Aber egal.
Ja, ja, aber genau, guckt euch Alpers Kritik an und ja.
Ja, ja, das
war mein Statement zu Fantasy Four.
Finde ich sehr gut. auf jeden Fall, du hast mir das mir trotzdem noch Lust gemacht, darauf den Film zu schauen.
Ja.
Die Tickets sind nämlich gebucht. Aber ihr solltet auch eure Tickets buchen für Cinema Strikes Back, indem ihr uns folgt. Das ist äquivalent zu Tickets.
Ja, weil sonst darf man das nicht hören.
Genau, exakt. Deswegen,
aber es wird auch nicht kontrolliert.
Genau, nee, wir sind da nicht so. Wir sind da sehr locker.
Ja.
Und ansonsten, ja. Ja.
Ja, tschüss, auf Wiederhören.
Hi.
Mach's gut. Sehr souverän, Lenny. Ja, sehr souverän.
So kennt man mich.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahme, Kamera und Schnitt: Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design: David van Steppold. Jingle: Rahim Erbil. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner: Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren, aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Das war ein Podcast von Funk.